Max, wir müssen reden.
Ich weiß nicht, ob man das überhaupt gehört hat, aber...
Es war jetzt wirklich ein bisschen pussymäßig.
Ja, da aber willst du... Guck mal, mach doch mal hier nochmal ein zweites Bier für mich auf.
Nimm doch einfach das hier.
Und vielleicht kriegst du es ja dann.
Das ist irgendwie... Es liegt an diesem Öffner, der ist halt einfach... Das ist halt so ein...
Yelp-Scheiß.
Ja, der ist halt... Der macht das zu präzise, weißt du?
Ach so.
Du brauchst ja irgendwie so dieses Plopp. Also, um
das aber das war so ein richtiges Werbeploppen. So dieses...
Komm, willkommen beim Geräusche-Podcast. Je mehr. Prost.
Cheers.
So, gut. Ja, und was hast du bei dir so?
Ich bin aus dem Flugzeug gesprungen.
Ups. Dafür siehst du aber noch ganz, ja. ganz
bin ich okay gelandet. Gibt es ein schönes Video von mir. Das werde ich noch als auf Wein stellen, als Loop, wie ich so ein bisschen die, so, ich bin aus einem Flugzeug gesprungen.
Als erstes wollen wir eine Hörerfrage beantworten, und zwar von Lorena
Rumpalasi. Genau. Ah, stimmt, die wollte ich eigentlich.
tut das eigentlich am Zahnfleisch weh, wenn die Lippen da so gegen...
Ich habe keine Erinnerung. Nee, wenn man den Mund nicht. Ich hab, also falls, für alle, die es jetzt, ich habe irgendwann vor 2 Jahren zum Geburtstag einen Fallschirmsprung zum Geburtstag geschenkt gekriegt und habe den ganze Zeit nicht eingelöst. Offiziell, weil man maximal 95 Kilo wiegen darf und ich ein bisschen da drüber liege und ich mal eigentlich darunter sozusagen kommen wollte. Und ja, jetzt halt gedacht, okay, jetzt ziehe ich ja bald weg. So viele Gelegenheiten kommen nicht mehr für den Sprung nochmal einzulösen, also muss das jetzt auch mal sein. Und hab mich dann angemeldet und die letzten Wochen zum Leidwesen meiner Umgebung ein bisschen rumgehungert und darüber sehr, also gar nicht so viel gehungert, aber mehr so gejammert darüber, dass ich so viel hungern muss. Und jetzt am Sonntag war es dann endlich soweit, dass ich dann, diesen Fallschirmsprung einlösen konnte. Und das ist ein Gransee, so außerhalb von Berlin so ein bisschen, nördlich. Und ich dachte, naja, dann müssen wir aber schon pünktlich sein. Nicht, dass die Maschine ohne uns losgeht. Weil da so dachte ich so, na, bestimmt werden da so 3-4 Personen, werden da bestimmt auf einmal springen. Es ist ein Flughafen, also da ist mehr Betrieb als an BR. Ja, auf jeden Fall, aber okay. mehr Betrieb als an Schönefeld, sagen wir. Also nee, natürlich nicht ganz so viel, aber es ist, der startet, also die haben da ein so ein Flugzeug, das startet, landet.
Hast du die Sendung immer vertwittert? Nein, ne?
Nee, habe ich nicht. Oh, sollten wir vielleicht noch machen, ne?
Ja, dann haben wir vielleicht ein paar mehr Hörer.
Ach komm, Hörer. Hörer sind eh überschätzt.
Ach ja.
Die jetzt zuhören, sind mir eh die Liebsten.
Genau. Sind das Leute? Haben wir Leute? Hören Leute zu?
Ja. Laut WMR jetzt liefe.
Ich kümmere mich, Stream.
So, ich habe schon, ist draußen, kannst du mich retweeten oder klauen den Link.
Okay. Alter, mein Rechner ist so scheiße langsam.
Das sagt das wird schon öfters.
Den sollte man auch mal aus dem Flugzeug
werfen. Und dann, was wollte ich jetzt erzählen? Ach so, genau, und dann, und dann habe ich das jetzt mal gemacht. Also das ist so ein kleiner Flughafen, so ein kleines Flugzeug, was von außen gar nicht so klein aussieht. Erst wenn man drin ist, sieht es sehr, sehr klein aus. Und wo dann so im 10-Minuten-Takt irgendwie 17 Leute passen in diese Maschine rein, 17 Leute hochgebracht werden, oben wird die Maschine einmal entladen, dann landet sie wieder und dann startet sie sofort zum nächsten Mal durch. Also echt ganz schöner Betrieb da. Und also fängt man halt an, muss ich halt diesen blöden Anzug anziehen, also das heißt so einen Sprunganzug anziehen und dann geht's dann in dieses Flugzeug rein und dann saß ich da so rückwärts drinne und quasi mit dem Kopf an der Decke, weil das wirklich so eng ist und dann hat sich da hinten der andere, Kiwi hieß er, an mir fest, weil es war ja ein Tandemsprung, an mir festgeklammert, also festgehackt, so alles schon eingehackt und die Tür mit von dem...
So Karabinerhaken.
Mit so Karabinerhaken, genau. Und die Tür von dem Flugzeug ist nur so eine durchsichtige Schiebetür. Weißt du, so diese so Jalousien. Hat auch tierischen Lärm gemacht beim Starten. Und vor mir saßen so, also ich saß quasi am nächsten dran, am Ausgang direkt, so auf der letzten Bank. Und vor mir saßen noch so ein paar, die nicht Tandem-Springer waren, sondern so Kunstspringer oder wie auch immer so. Die hatten dann immer, ich habe mich immer gefragt, wovon lebt eigentlich GoPro? Kennst du die, diese Minikameras? Hatte ich auch eine dabei, durfte es aber nicht einsetzen. Und
warum tust du sie nicht einsetzen?
Weil die wollen halt, also die offizielle Variante ist aus Sicherheitsgründen, und du kommst eh nicht dazu, die zu bedienen, was ich jetzt nicht so abwegig halte, die plausible Erklärung, naja, weil sie dir am Ende noch das Video verkaufen wollen.
Also haben ja selber Equipment, mit dem sie das aufnehmen.
Genau, die fragen dich vorher gar nicht, ob du das nachher haben willst oder nicht, sondern es ist halt, die nehmen das auf und wenn du am Ende nee sagst, Dann löschen sie es halt wieder, und wenn du ja sagst, dann musst du nochmal 60 Euro abdrücken, beziehungsweise sogar fast 70,
okay.
Weil ich die HD-Version wollte. Aber okay, ist es halt.
Ich habe das Video gesehen. Wo hatte der Typ seine Kamera?
Also auf dem Handgelenk so halb.
Okay.
Zwei hatte der sogar.
Okay, ja,
also genau, zwei von diesen
kleinen. Stimmt, das waren zwei unterschiedliche Perspektiven immer.
Nee, die waren direkt übereinander geschraubt. Ich glaube, falls bei einer der Akku leer ist oder irgendwie sowas, okay, dass er dann die andere, oder ich habe keine Ahnung.
Auch GoPro oder was?
Ja, alles GoPro. Also ich würde sagen, 17 Leute sind da mitgeflogen in diesem Flugzeug, und es waren wahrscheinlich etwas mehr GoPros an Bord als Menschen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Mhm. Also sie hatten wirklich alle irgendwie auf dem Helm oder sowas. Einer hatte eine GoPro und dann nochmal so eine richtige fette DSLR auf dem Kopf.
Okay.
So geklemmt und so. Also es war schon echt irre.
Also springende Kameras.
Ja, die sind schon. Und dann nochmal so am Handgelenk nochmal welche, damit sie sich dann selber filmen können die ganze Zeit über. Und so. Und dann halt irgendwann bist du dann so auf Höhe. 4000 Meter war das. Mhm. Es gibt, man kann aus zwei Höhen springen. Mhm. Wobei die dringend dazu raten, aus der höheren Höhe. Also das ist, gibt bestimmt Leute, die dann so sagen, naja, ich traue mich nicht aus der vollen Höhe, darum springe ich nur aus 2500 Meter Höhe.
Das ist doch Fliegerquatsch, weil ich finde, ist ja nun scheißegal, ob du jetzt irgendwie auf 4000 oder aus 2500 Meter auf den Boden knallst.
Genau, zum einen das, zum zweiten, man fällt halt nicht durch die Wolken, wenn man so aus so flach fällt.
Das war geil übrigens.
Total Video, geil. Im
Video war das echt geil, also wieder so wusch.
Hab ich ihn gefragt so vorher, werden wir durch die Wolken fallen? Also, wenn wir Glück haben, schon. Ja. Das ist offensichtlich alles. Was halt sehr lustig ist, sitzen ihr alle vor dir, und dann bringen die sich plötzlich so in Positur, so das, weißt du, so in ihre Kunstspringer, so stellen sich schon mal so hin, so übereinander und quer, und weiß der Teufel. Oh, sollte ich vielleicht vergessen, hier das Telefon abzuschalten. Schlimm.
Max, ey,
Einmal mit Profis, ne? Aber bist du das vielleicht?
Nee, ich hab meins
auf. Okay, bei mir ist jetzt ist es vorbei.
Auf Ding.
Und plötzlich sind die weg. Ja. Das ist halt so, das ist eigentlich lustig. Du hast ja plötzlich diese Leute, und die stehen vor dir, und dann geht diese Tür auf, und dann machen die einen Schritt zur Seite und boom, sind die einfach weg. Ja. Also die fallen, also du siehst sie noch ganz kurz fallen, dann werden sie offensichtlich so vom Fahrtwind dann so weggerissen, beziehungsweise fallen natürlich auch ziemlich schnell nach unten. Und das ist ein sehr ungewohntes Gefühl. Und dann ich war mir nicht sicher, ob ich mich das traue. Also
am meisten Schiss hätte ich davor, dass ich einen Rückzieher mache oder so. Ja,
ich hatte mich innerlich darauf eingestellt, dass es passieren kann, dass ich mit der Maschine wieder lande. Ich habe auch vorher überlegt, ihn zu fragen, wie viele landen denn wieder mit dem Flugzeug und steigen nicht unterwegs aus. Aber das war tatsächlich, ich bin regelrecht zur Tür gerobbt. Also nicht, weil ich so geil drauf war, jetzt irgendwie rauszugehen oder sowas, sondern weil irgendwie war das so in dem, war das so drinne in dem.
Was in diesem System?
Das hat
funktioniert.
Ich bin ja was so. Mir fällt das immer wieder auch so, es gibt ja auch so dieses, ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht, dieses Klettern, also dieses so so an Bäume, so dieses zwischen den Bäumen aufgehängte Seile, wo man dann so
Slackline?
Nee, nicht Slackline, sondern so Kletterpark heißt das. Also es ist so zwischen Bäumen, gibt so ein paar Stellen in Berlin auch, zwischen Bäumen werden so Seile aufgehängt, und dann machst du da irgendwelche Parcours in 20 Meter Höhe über der Erde oder 10 Meter Höhe oder was auch immer, und kletterst da halt so ein bisschen rum, und es macht... Mir macht das tierischen Spaß, also ich bin da ein großer Freund von. Und da fällt mir halt immer auf, dass ich habe schon so ein bisschen Angst, so Höhenangst oder sowas. Also so wenn irgendwie ich so an eine Kante rangehen und nach unten gucken, das fällt mir total schwer. Also das ist wirklich, da bin ich dann lieber einen Schritt nach hinten und so. Und es gibt so Tage, da habe ich echt so Höhenangst. Also wenn Leute so irgendwie ihre Kameras dann über den Rand drüber halten oder sowas, das kann ich gar nicht ab dann. Aber so, wenn hier ist ein Seil, das hält 3 Tonnen, ich wiege nicht ansatzweise 3 Tonnen, also kann ich mich in dieses Seil reinhalten, dann habe ich wirklich blindes Vertrauen in diese Technik. Das hat jetzt auch nicht jeder. Und genauso ging es mir beim Fallschirmsprung auch. Ich habe wie oft bist du schon gesprungen? 4.500 Mal? Okay, dann wird es jetzt auch nicht schief gehen. okay. Und Da war ich mir wirklich.
Du hast einfach diese statistische Sicherheit.
Ich traue der Statistik. Und dann habe ich mich da halt an diesen Rand gesetzt. Da muss man sich da irgendwie so, man muss die Füße unter den Flugzeugrand klemmen und den Kopf nach hinten und dann halt sich irgendwie hier an dem Brustgurten sozusagen festhalten. Mhm. Und am Anfang habe ich so geguckt, ob ich irgendwo mich am Rand was finde zum Festhalten. Und dann, hier muss ich mich festhalten. Mhm. Und dann hat er den Kopf nochmal so nach hinten gerissen.
Ja, das habe ich gesehen, ja.
Und das hat auch ein bisschen, das hat auch am Nachhinein ein bisschen wehgetan. Mhm. Und plötzlich sind wir rausgefallen. Und das war der einzige Moment, wo ich wirklich so dachte, oh shit. Weil es ist, ich habe damit gerechnet, man fällt so mit dem Gesicht nach unten und das ist es dann. Ja. Aber man dreht sich am Anfang so total unkontrolliert rum und der stabilisiert einen dann halt. Mhm. Und das war wirklich so ein bisschen so, naja, Schwerelosigkeit. Aber halt auch, und plötzlich siehst du wieder dieses Flugzeug, aus dem du gerade gefallen bist, über dir, weil wir haben uns dann halt nach oben gedreht. Mhm. Shit. Und
oh ja, das schluckt. Das schluckt man aber.
Es ist auch.
Komm ich nie mehr zurück, ne?
So jetzt, das ist schwierig, ne? Es ist so ein bisschen, als ob man so. Es ist, als ob man ins Wasser springt. Mhm. Also du hast so diesen kurzen Moment der totalen Schwerelosigkeit sozusagen. Und das ist. Und so als ob man, weißt du, so wenn man mit so einer Schaukel, gibt's ja manchmal so Schaukeln, die so ins Wasser reingehen, und irgendwann hast du halt losgelassen und plötzlich bist du sozusagen wartest du, bis du aufs Wasser aufklatscht und bloß dass du halt okay, das ist jetzt es ist halt höher, also es ist nicht Wasser, und wenn dann auch, naja, und dann hat er stabilisiert, dann muss man irgendwie die Arme nach hinten nehmen, so, das ist alles wirklich easy peasy, und dann fällt man da so ein bisschen. Und
irgendwann ist nicht lange gefallen. Also in einem YouTube-Video sah das echt so aus.
Also Freifall ist eine Minute und fünf Minuten dann nochmal gleiten.
Alter, eine Minute ist echt lang, ne, wenn man sich das so überlegt.
Minute merkst du nicht. Also es war so fucking schnell alles vorbei.
Ja, klar.
Das war, also das ist der Grund, warum ich es im Zweifelsfall noch gerne nochmal machen würde, weil einfach so ein bisschen mehr davon mitgekriegt.
Und dann aus der Stratosphäre, damit man noch ein bisschen mehr Zeit hat.
Ja, genau. Macht ja auch keinen Spaß da unten.
Genau.
Und dann ging es dann halt irgendwie so durch diese Wolken durch. Und danach hat er auch schon so, das war sehr lustig, sieht man im Video, wie er irgendwie die Finger so 3, 2, 1 runterzählt. Und hier The True Milhouse, der hat ja dann auch bei Facebook auch sein Video veröffentlicht, dann noch so als er in dem gleichen Laden auch schon mal gesprungen ist.
Ah, ja,
okay. Und bei dem hat der Typ, der mit ihm das auch gemacht hat, auch genau dieses Runterzählgeste. Also ich nehme an, dass dieses Aufnahme auch irgendwie versicherungstechnische Gründe hat oder weiß der Teufel was. Also dass das irgendein interne Kontrollzwecke oder ich habe keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Aber irgendwie, dass die da so vorher runterzählen, bevor sie den Gurt aufmachen oder sowas. Keine Ahnung.
Es ist aber nicht für dich, also du siehst es nicht, dass diese.
Ich habe das überhaupt nicht gesehen.
Okay, okay.
Also ich habe nach unten geguckt und dann war halt der, und dann in dem Moment ist es, dann hängt man da so.
Aber der Moment, wo der Pult Fallschirm aufgeht, ne?
Ja.
Reißt es dich dann sozusagen so nach oben? Oder
nee.
Ist das so das Gefühl, oder ist das
Man hängt plötzlich.
Okay.
Also es war alles in allem, war es viel, viel sanfter, als ich mir gedacht hatte.
Okay.
Also das ist, ich hatte hier so ein bisschen.
Sieht auch total easy aus. Also.
Es ist total easy. Also ich hatte hier so ein bisschen so Blut, also nicht, also so
blaue Flecken
von den Gurten halt, wo ich so drinne gehangen habe jetzt so noch. Aber ansonsten war das echt easy peasy. Also es war und dann fliegt man, dann kann man auch plötzlich wieder reden und dann zeigt er einem so ein bisschen die Landschaft und dann übt man ein bisschen die Landung, weil man muss dann nämlich die Beine hochnehmen, weil die Landung macht er im Wesentlichen für einen und man darf, die Beine müssen halt weg sein. Und dann durfte ich noch zweimal noch selber lenken. Und das geht dann nochmal richtig ab, wenn man dann so, habe ich halt so, ja, und jetzt ziehst du mal da und machst da so ein bisschen nach oben, dann so ganz zaghaft, und dann, oh, dann fliegt er ein bisschen in Richtung. Ja, und dann hat er so plötzlich an meinem Arm, und jetzt ziehen wir mal richtig. Und dann war es plötzlich, ging es nochmal so richtig nach unten. Dann halt irgendwie ging es dann relativ schnell in die Landung über. Und wo ich gedacht hatte, naja, das, also so eine Landung, die kann schon mal wehtun. Aber es war echt, also ich habe.
Das war auch schon ziemlich easy. Auch, ne?
Das war total, also es war, als wenn du dich hier so ein bisschen auf dieses Sofa fallen lassen würdest oder sowas. Also es war wirklich. Du
musstest deine Beine nach oben vorne nehmen. Ne?
Ich musste meine Beine so ein bisschen hochnehmen, was auch total einfach geht, weil halt der Gurt so ist, dass man sich quasi auch hinten reinsetzen kann. Also dann sitzt man dann quasi, hängt der Arsch so ein bisschen durch, dann gehen die Beine von ganz allein nach oben. Und dann macht das plötzlich so wumm, und ich saß halt auf dem Rasen und das war's auch. Also das ist nicht so, dass man dann, dass wir noch, passiert bestimmt auch mal, aber dass wir noch irgendwie über den Rasen geschleift worden sind.
Gute Bedingungen, ne?
Das waren ziemlich gute Bedingungen und der ist halt auch 4.500 Mal schon gesprungen. Also es ist halt offensichtlich lernt man das dann so ein bisschen. Und das war, ja, und dann war schon alles vorbei und es war, also es, ich habe so ein paar Leute gehört, so ja, so totaler Adrenalinkick und so. Das muss ich sagen, so, also es war geil, aber es war jetzt nicht so, dass ich, oh mein Gott, das muss ich unbedingt sofort wieder machen, geil. Also das war es jetzt tatsächlich nicht. Also es ist jetzt, also ich finde es cool, das gemacht zu haben und ich würde sicherlich auch nicht meckern, wenn ich das nochmal machen würde, überhaupt nicht, und würde sicherlich auch gern nochmal machen und wie gesagt auch vielleicht ein bisschen aus diesen anderen Perspektiven und sowas. Vielleicht kommt die so dieser richtige Adrenalinkick auch erst beim zweiten oder dritten Mal, kann ich mir
nicht vorstellen.
Ich weiß
also,
es nicht.
Also nichts kickt mehr, als wenn man es zum ersten Mal macht, glaube ich. Also.
Also wenn man es alleine macht, ich glaube, dann kickt es nochmal anders.
Ja, wenn es das erste Mal alleine
macht. Ja, okay.
Aber ich finde das total krass und ich großen Respekt, dass du dir das getraut hast. Ich habe meine großen Zweifel, dass ich mir das trauen würde, ganz ehrlich.
Ich war mir schon relativ sicher, dass ich mir trauen würde. Also hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn ich mich nicht getraut hätte. Also es war so ein bisschen Experiment, aber im Endeffekt fand ich, war es wirklich echt entspannt. Also es, oder was, ja. Also ich glaube, du hättest keine Probleme.
Ja, ich weiß nicht. Also ich bin jemand, der geht auch schon echt sehr ungern in so Achterbahnen und so.
Ach so, okay. Also, ja, nee, das macht mir Spaß.
Also das ist halt, da bin ich schon irgendwie ein Schisser.
Okay.
Also nicht, weil ich halt denke, dass was passieren könnte, sondern weil ich wirklich dieses Gefühl des Runterknallens, also dieser Schwerelosigkeit, also gerade dort, wo die Achterbahn, sag ich mal, ne, irgendwie diese 45-Grad-Steigerung so runterknallen.
Ja.
Wie viel Grad die auch mal haben, das empfinde ich als extrem unangenehm.
So. Okay, nee, das macht mir tatsächlich auch Spaß. Also das ist, Tim hat ja irgendwann mal so einen Parabelflug gemacht.
Ja, das ist bestimmt auch
geil. Das würde ich total gerne mal machen, zum Beispiel und sowas. Und das ist,
Hätte ich, glaube ich, auch mal ein Problem mit. Ich glaube, so Schwerelosigkeit bekommt mir nicht so. Also ich bin ein sehr überzeugter Erdenbewohner.
Okay. Gravitation ist für alle da.
Genau. Ich bin so Gravitation, fuck yeah. Also bin ich schon ein großer Freund von. Hat er gut gemacht, der Newton damals.
Ach, hat der das? Hat der das eingeführt? Vorher alle fliegen so rum und dann hat Newton so plötzlich, hey, Schwerkraft!
Und alle bam!
Aua!
Genau. So war das. Also, okay. So steht's doch bei den.
Achso.
Ne, irgendwie, wir stehen alle auf den Schultern von Giganten. Das vorher haben sie halt über den Schultern von Giganten geschwebt.
Ne? Ja.
Das war ja. Bei vor Newton war das ja so.
Achso, okay. Hatte ich jetzt anders in Erinnerung, aber wenn du das sagst, dann wird das sicherlich hundertprozentig zustimmen.
Er wollte damit eigentlich auch eine Warnung geben, dass auf gar keinen Fall sollte ein Gigant über dir schweben, wenn gerade die Schwerkraft eingeführt wird.
Ach so.
Ja, also das war so ein bisschen der Hintergedanke dabei. Das ist natürlich heutzutage alles in Vergessenheit.
Beware of the Giants.
Genau. Muss man wissen.
Stimmt. Muss man wissen.
Wir müssen eigentlich auch nochmal dem, oder hatten wir es letztes Mal schon?
Nee, hat man noch nicht. Da war er noch nicht tot.
Nee.
Ich glaube nicht.
Alexander, nee, Doktor.
Ich habe keine Ahnung, wer er heißt. Also dieser.
Ja, oh Gott, das fällt mir
gerade. Axel Stoll.
Genau.
Axel Stoll. Müsste man ja eigentlich Ralf Stockmann zu dem Thema holen, ne?
Ja, er hat ihn ja fotografiert. Er war ja mit dabei, als die Hoaxmaster ihn besucht haben.
Genau.
Um das Buch zu machen.
Ja.
Und hat da die Fotos gemacht. Die hat er, glaube ich, jetzt auch nochmal im Nachhinein veröffentlicht irgendwo. Fand ich ein interessantes Projekt, das zu machen. Ich fand es aber auch irgendwie ein bisschen komisch. Also dieses, also klar, ne, irgendwie Axel Stoll war halt zu dem Zeitpunkt schon ein Internet-Meme. So. Und deswegen macht es irgendwie Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und natürlich macht es natürlich Sinn, sich dann auch kritisch damit zu beschäftigen.
Ne? Yeah.
Was ja die Hoaxmaster immer schon machen, halt solche Mythen und solche Verschwörungstheorien auseinanderzunehmen. Ich finde es aber auch irgendwie ein bisschen komisch, weil Das ist halt schon so absurd, ne? Also das ist schon so absurd, dass es sich selbst dekonstruiert, was der Stoll da so von sich gibt. Und irgendwie, ich bin auch mal so hin und her gerissen, weil es gibt da so, das Ding hat mehrere Ebenen, ne? Also so einerseits ist da halt dieser verwirrte alte Mann.
Ja.
Ja, also es ist halt wirklich so einer, der in seiner Welt lebt, der diese Welt sich ausdenkt oder wie auch immer, um vielleicht Anerkennung zu finden, weil er vielleicht auch ein einsamer alter Sack ist, ja, der halt irgendwie auch sonst keine Familie oder Freunde oder irgendwas hat.
Offensichtlich nicht, also, ja.
Und das ist so diese traurige Ebene. Dann gibt es natürlich die wirklich schlimme Ebene, dass es halt einfach auch wirklich echt ekelhafte Nazi-Scheiße ist, die er verbreitet, ja. Und das ist halt echt, und es gibt halt, er ist da ja nur einer von vielen, und das ist vielleicht das absurdeste Beispiel dieser Reichsdeutschen, ne? Aber diese Reichsdeutschen.
Ich glaube nicht mal, dass er das absurdeste ist. Ich glaube, er ist
wahrscheinlich das absurdeste, was man so kennt, ja. Also, oder das heißt, das ist so an das Licht des Internets geschafft.
Genau. Ich glaube auch, er ist halt auch jemand, der so ein bisschen wenigstens reden kann. Also, er ist ja kein offensichtlicher Idiot, sondern er ist.
Ja, er hat halt auch so seine spezielle Art zu reden.
Er hat seine spezielle Art zu reden, aber wenn man nicht so genau zuhört, dann wirkt das ja, also es wirkt ja nicht strohdumm, sondern man hat ja das Gefühl, als würde er sogar ein Stück weit argumentieren können. Ja. Das heißt nicht, dass man dem dann plötzlich folgt oder irgendwie sowas, oder dass man da eine ernsthafte Diskussion drüber führen könnte, aber es ist halt nicht so, es ist nicht so dieses ganz strohdumme, würde ich sagen. Also was ich glaube, das macht so ein bisschen für viele die Faszination von dem aus.
Ja.
Aber ich finde auch, also ich habe.
Und die dritte Ebene, das wäre dann halt so, und das ist dann halt einem diese humoristische, ne? Also dann kann man halt so sehen, okay, der alte, tattrige, etwas durchgeknallte Nazi, die Opa steht da in seinem Nazi-Stammtisch und erzählt was von Nazis im Weltraum, so, ja. Und das ist dann halt irgendwie lustig. Aber es ist halt auch auf so verschiedene Arten ist es schon wieder eklig, dass es lustig ist.
Also mir erschließt sich diese Faszination, die jetzt gerade auch auf zum Beispiel Ralf habe ich mal so ein bisschen das Gefühl, aber auch auf andere hat, erschließt sich mir überhaupt nicht. Also ich fand diesen Mann immer eher. Also sehr, sehr unsympathisch und ich fand dann.
Ah, du fandst ja auch Hitler unsympathisch.
Also komm, jetzt so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Aber also ich habe neulich auch, da ging auch so auf Twitter ging so ein Forum rum, wo irgend so ein Typ, der muss irgendwo an der Nordseeküste in der Nähe, also das machte so ein bisschen so den Eindruck, der hatte so ein Forum, wo er sich im Wesentlichen die ganze Zeit selber geschrieben hat.
Genau, die kommen ja alle aus diesem Neuschwabenland-Forum, so, ne? Also das ist ja so ein relativ bekanntes Nazi-Reichsdeutschen-Brett, so.
Na, der war noch ein bisschen anders. Also der war, würde mich nicht wundern, wenn er das auch. Und das machte so ein bisschen den Eindruck, als hätten sie ihm so sein eigenes Forum gegeben, damit er nicht mehr in dem normalen Forum rumturnt, also selbst für die Irren noch zu irre. Und der hat dann regelmäßig irgendwelche Videoaufnahmen gepostet, wie er Wolken gefilmt hat, weil sie die Wolken immer so gemacht haben, dass genau auf seinem Grundstück die Sonne nicht scheint. Weil nämlich drumherum waren überall nur weiße Wolken, aber seine Wolke, die immer genau vor der Sonne stand, die war dunkel.
Ja.
Und darüber wurde sich auch viel lustig gemacht, wo ich dann, also mit dem hatte ich echt Mitleid, weil das ist, du musst schon.
Ja, ich habe auch die ganze Zeit mit Stollen Mitleid gehabt, so, ne?
Ja, das hatte ich so eher, das hatte ich nicht. Mhm. Also das ist, also ich glaube, der hat sich schon, also so diese, ich habe immer nur diese Kneipenrunden da, diese Stammtischrunden im Kopf, wo, also wahrscheinlich, wenn er darüber hinaus war, der wahrscheinlich eine eher arme Figur, aber Mitleid hatte ich da mit dem nie tatsächlich.
Muss man wissen. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der nicht weiß, wovon wir reden. Einfach mal bei YouTube nach Axel Stoll suchen. Da findet man ganz viel Video-Footage. Und da erzählt er dann solche Sachen wie, die Sonne ist kalt. Das ist geil. Also er sagt also, er stellt sich mal so vor, mein Name ist Dr. Axel Stoll. Ich habe, und er redet wirklich so mit so einem Nazi-Akzent, also so einem Nazi-Dialekt-Akzent, und redet dann halt so, ich habe Geschichte, Naturwissenschaft und Mathematik studiert. Und das ist überhaupt das, oder nee, und Philosophie, glaube ich, oder sowas, ja. Also, irgend so eine Fächerkombination. Und das sind auch die einzigen Wissenschaften, die überhaupt zählen. Genau. Und dann erzählt er halt irgendwie so, dass die Leute ja alle keine Ahnung haben, ja. Und dass halt natürlich Überlichtgeschwindigkeit funktioniert und dass die Sonne kalt ist. Die Sonne ist kalt. Und dass die Erde ist hohl. Ja, und da leben irgendwie auch Menschen drin. Und
du könntest noch als Axel Stoll-Imitator auftreten.
Wir reden heute, genau, das sagt er so, wir reden heute über deutsche Raumfahrt vor 34. Das hier, Alter. Dann erzählt er halt, wie die Nazis damals schon irgendwie so, ja.
Also dieser Mann würde Iron Sky für eine Dokumentation halten.
Ja, also Endeffekt, es ist so. Also, Reichsflugscheiben, der ganze Rotz, so, ja, wird dann einfach alles erzählt. Und die Russen haben ja schon einen Panzer, mit dem fahren sie 300 km/h. Ja. Und Atomwaffen sind ja überhaupt total überholt, weil er hat ja selber so ein Spray, mit dem er sich vor Strahlung schützen kann. Das ist ja kein Problem mehr, ist ja gelöstes Problem. Und was halt die neue krasse Waffe ist, von der natürlich niemand was wissen darf, aber die halt auf jeden Fall schon entwickelt, sind die Skalarwaffenwellenwaffe oder sowas. Ja. Also ist ein absurder Scheiß, ja. Und dann sagt er mal so seine Sprüche dazwischen, so, muss man wissen. Oder wissen die wenigsten. Aber es ist halt so.
Und aber der hatte da wirklich so, man hatte auch immer das Gefühl, als ob der so Abende gäbe, wo er dann quasi so, ja, wie sie dann alle so beim Märchenonkel sitzen. So. Genau. Alle sitzen so da und hören ihm andächtig zu, genau. Und keiner traut sich auch so richtig zu widersprechen.
Ja.
Und wahrscheinlich glauben sie das auch alles und irgendwie klingt es auch zu gut. Es erinnert mich, ich kann mich noch dran erinnern, ich habe mal als Kind, habe ich irgendeinen anderen Jungen irgendwie kennengelernt und hab halt angefangen, mir irgendwelche Geschichten auszudenken und er hat diese Geschichten auch nochmal, kenne ich und hat die quasi dann immer nochmal weitergedichtet und mir war das total, irgendwann war es mir dann total, mein Teil der Geschichte ist eigentlich, den habe ich mir nur ausgedacht und natürlich hat er dann auch zugegeben, dass er sich den Teil, aber so ein bisschen hat man ja bei dem Typen das Gefühl, als ob er sozusagen, einer sitzt da vorne und denkt sich was aus und die anderen hören zu und alle wissen, dass es Bullshit ist, aber es klingt halt so hübsch.
Ja, ja.
Wobei wahrscheinlich, ich weiß, glaubt das irgendjemand ernsthaft?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann in diese Menschen nicht reingucken.
Der sich tatsächlich in seinen Garten stellt und Wolken filmt, weil sie ja nur alle hinter ihm hinterher werden, das ist wirklich furchtbar traurig.
Ja klar, also ich glaube schon, dass das auch Leute gibt, die daran glauben. Ich meine, das ist halt so ein bisschen wie mit, das ist ja eigentlich auch nur nichts anderes als eine spezielle Verschwörungstheorie, ja. Und von diesen Verschwörungstheorien gibt's ja auch irgendwie Tausende und diese Leute sind da extrem hinterher und glauben da ganz, ganz doll dran und so weiter und so fort. Und das ist halt einer von den absurderen Verschwörungstheorien, ja. Ich meine, man kann halt, glaube ich, so sich stundenlang über irgendwelche Fakten oder Nicht-Fakten von 9/11 und so weiter und so fort
yeah.
und so drüber unterhalten. Und es gibt halt durchaus Leute, die können, die schaffen das halt, indem sie mit entsprechenden Puzzleteilen arbeiten, dadurch durchaus eine gewisse Plausibilität irgendwie Indizienkette aufzubauen. Aber also das ist ja jetzt nun wirklich far out, so, ne? Aber im Endeffekt ist das nur das eine, nur ein anderer Punkt im Spektrum.
Wobei ich da ja auch immer wieder, also ich habe direkt nach 9/11
war ich WTC Conspiracy gelesen.
Auf genau, Telekolis, genau.
Ne? Habe ich auch mal gelesen.
Und ich fand das auch alles gar nicht so abwegig. Nö. Also ich war da. Also
man kann ja mal Fragen stellen. Genau. Kann man ja mal machen. Ne?
Ja. Muss doch noch erlaubt sein.
Das muss ja wohl noch mal erlaubt sein, da mal ein paar Fragen.
Und wieso ist denn hier Zapfdingbatz genau, wenn man da irgendwie die Buslinie aufschreibt von dem Bus, der Richtung WTC fuhr und dann hat man und das dann aufgeschrieben hat in Zapfdingbatz, dann waren das zwei Flugzeuge, die auf einen Turm zugeflogen sind. Wenn das kein eindeutiges Indiz ist, dann weiß ich auch nicht weiter.
Absolut.
Also, ja. Und es war dann, für mich war es irgendwann mal so ein richtiger, ich weiß noch, das war so ein bewusster Schritt zu sagen, nee.
Ja.
Jetzt ist gut. Also es ist
das rannte sich dann auch irgendwann durch. Ich habe dann irgendwie bis den 14. oder 15. Teil oder sowas habe ich dann so das alles sehr sehr gespannt mitgelesen und irgendwann habe ich dann auch gedacht, so ja, irgendwie da kann man jetzt immer noch mehr sozusagen heraus Indizien hin und her schubsen, so irgendwie, das kommt auch nicht voran. So, ja. Aber so die ersten, sag ich mal, zehn Dingern hat man wirklich gedacht, so, ey krass, vielleicht haben die ja wirklich was rausgefunden und vielleicht finden die jetzt raus, dass die da alle gelogen haben, dass es wirklich irgendwie die Bush-Regierung, weil ich meine, Simon, ne, der Bush-Regierung hat man auch wirklich alles zugetraut.
Na, ich meine, die Bush-Regierung hat ja auch, ich meine,
Aber die haben natürlich, und das muss man dann aber auch, auch so sehen, das war auch einer der Gründe, warum ich irgendwann das halt für mich irgendwie angelegt habe, ist halt, dort, wo sie gelogen haben, haben sie so offensichtlich und so plump gelogen, ja, dass halt man ihnen eigentlich
in halb Amerika geglaubt hat.
Ja, mag ja sein, aber trotzdem sowas wie so ein WTC Conspiracy, das hätte man ihnen nicht zutrauen können.
Also
technisch, nicht moralisch.
Das ist das stimmt auf der, also das ist, ich sehe das auch so ein bisschen. Also, aber was für mich dann auch immer wieder, oder um jetzt wieder auf den Punkt zurückzukommen, irgendwann ist man halt an dem Punkt, da hilft nur Glauben. Also wenn ihr, nehmen wir mal an zum Beispiel mit irgendwelchen Impfungen, da kommt halt irgendwie, da kommt irgendein Arzt auf dich zu und sagt dir, das hilft. Und dieses, wenn sie es schlucken, dann geht es ihnen besser. Und wenn sie es nicht schlucken, dann wird es ihnen nicht besser gehen. So, dann hast du im Endeffekt keine andere Chance, wenn man ehrlich ist, als das zu glauben. Man kann sich damit auseinandersetzen, warum das so ist, bla 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 bla. Aber wenn man beschließt, dass das Ganze ja nicht stimmen würde und dass der ja lügt und dass der ja nur lügt und da natürlich konsequenterweise auch die Bücher lügen müssen, die man da zu dem Thema lesen kann, dass eigentlich alle dazu lügen, dann ist es, dann ist es ja eigentlich relativ, also das, man kann sich ja daraus ein funktionierendes, also genauso wie man sich sozusagen das normale Weltbild aufbauen kann und sagen kann, okay, der ist Arzt, der wird mich nicht anlügen, kann man sich ja auch ein Weltbild aufbauen, was sagt, der ist Arzt, der lügt mich immer an, der hat noch nie die Wahrheit gesagt.
Also und ich habe vor Ewigkeiten einen Blogpost geschrieben über Verschwörungstheorien und ich habe eine Theorie über Verschwörungstheorien.
Okay.
Und zwar Verschwörungstheoretiker oder Leute, die Verschwörungstheorien anhängen, sind hyperrational. Und zwar in dem Sinne, dass sie dass für sie Ursache-Wirkung, ne, ein ehrenes Gesetz ist, das auf gar keinen Fall jemals gebrochen oder unbeantwortet bleiben kann. Ne? Das heißt also, wenn du jemand bist, der sagt irgendwie, alles hat eine Ursache und alles hat eine Wirkung, heißt das im letztendlichen Schluss,
ja,
es gibt keinen Zufall. Ne?
Ja.
Und das ist das Problem. Also diese Menschen leben halt in derselben Welt wie wir und sie haben ein bisschen mehr das Problem, sich es zuzugestehen, Dinge nicht verstehen zu können. Ne? Es gibt Dinge, die passieren und es gibt Ungereimtheiten und es gibt irgendwelche und es gibt immer irgendwelche offenen Fragen, ne, bei allem, was passiert. Die normale Reaktion oder die eigentliche Reaktion, die man eigentlich haben sollte, ist dann halt zu sagen, so, ja, wissen wir es halt nicht und dann warten wir ab, vielleicht kommt es ja noch raus oder dann lassen wir das in der Schwebe oder so etwas. Ja, das ist sozusagen die, in Anführungsstrichen, normale Reaktion. Aber die lassen das nicht gelten, sondern sie wollen, sie können das nicht ertragen, dass es irgendetwas Ungeklärtes gibt, dass es etwas gibt, was halt vielleicht einfach zufällig war oder dass irgendwelche Koinzidenzen existieren. Das ist für sie extrem wie soll man sagen, verdächtig, ja. Und das ist interessanterweise, weil es ist dieselbe Eigenschaften, die auch Wissenschaftler haben müssen. Mhm. Ne? Weil als Wissenschaftler musst du natürlich irgendwann auch mal über den Zufall akzeptieren, ja. Aber jede wissenschaftliche Entdeckung geht davon aus,
eigentlich,
dass du halt
eigentlich nicht.
Dass du halt erst einmal darauf verzweifelst. Hey, Moment mal, vielleicht ist es ja doch kein Zufall, ja.
Also genau. Einsteins berühmtes Zitat, ich glaube, also ich, vielleicht wurde es ihm auch nur zugeschrieben, der Alte würfelt nicht, also es gibt keinen Zufall sozusagen. Mhm. Das war ja, also es geht ja davon aus, dass alles, was wir für Zufall halten, einfach nur unverstanden ist.
Das kann ja auch durchaus sein, ne? Wahrscheinlich kommt das dann nochmal hinzu, eine gewisse Selbstüberschätzung seiner eigenen sozusagen logischen Fähigkeiten oder so etwas. Oder eine Unterschätzung der Komplexität der Welt, ja. Wahrscheinlich ist es eher Zweiteres, also du unterschätzt dann halt die Komplexität der Welt. Nur weil du es jetzt nicht sofort erklären kannst, ne, heißt es jetzt nicht, dass es jetzt eine Verschwörung sein muss.
Na, was da fehlt, ist die Kritik. So dieses, also ich meine, man kann als ich kann mich jetzt hier hinsetzen und kann sagen, also wenn ich jetzt mit den Armen flattere, dann fliege ich bestimmt. Und dann kann man zu dem Punkt kommen, dass man das probiert.
Das glaube ich nicht übrigens.
Da, genau, das glaubst du nicht. Das glaubst du auch absolut. Da bist du ein kritischer Geist. Du sagst nämlich, Max, das ist Bullshit, weil du fliegst noch gar nicht.
Ja. Du möchtest erstmal Tests reinsehen.
Genau, du möchtest erstmal Tests reinsehen, dass das auch stimmt. Wohingegen die Verschwörungstheorie ist halt, wow, geil, du kannst fliegen?
Nein, also ich glaube, so ist es nicht. Also Verschwörungstheoretiker, die haben ja auch interessanterweise auch so ein Selbstbild, dass sie halt selber total die kritischen Geister sind, ja?
Ja, ja.
Weil sie glauben ja, weil aus ihrer Sicht ist das, stellt sich das ja folgendermaßen dar. Es gibt die offizielle Version,
ja,
von den Systemmedien, ja, die uns halt was verkaufen wollen, ja, wie die Dinge gewesen sind. Und dann gibt es natürlich die inoffizielle Version, die aber die eigentliche Wahrheit ist, die der sie auf der Spur sind, ja. Und das heißt mit anderen Worten, sie haben genau das Gegenteil als Bild. Sie sind nicht leichtgläubig, sondern sie sind besonders kritisch, ja. Und sie glauben halt einfach das, was diese Systempresse jetzt geschrieben hat, einfach nicht, ja. Und deswegen sie gehen ja immer nicht von einem Positiven aus, so, ja. Sie gehen ja nie davon aus, dass irgendjemand sagt, ich kann fliegen und dann glauben die das einfach, sondern es geht ja immer davon. Moment, es gab ein Ereignis und da gibt's ungeklärte Dinge.
Naja, es gibt, hängt immer von der Verschwörungstheorie, also Homöopathie und sowas, die haben schon so ein sehr positives. Aber
Homöopathie ist keine Verschwörungstheorie.
Ja, aber, ja, okay. Aber,
ja.
Geht, naja, ich glaube doch, es gibt
ähnlich, aber.
Es gibt sehr viele Homöopathie-Anhänger, die Pharmaindustrie will uns doch das bloß vorenthalten, ja, und bla, bla, bla. Also, es gibt schon viele, zumindest bei denen das dran hängt.
Es gibt Schnittmengen. Aber trotzdem, also, ich halte schon das noch was für was Besonderes. Und Verschwörungstheorie ist halt immer irgendwie an ein Ereignis geknüpft und an dem Fehlenden von Informationen. Denn dass halt nach dem 11. September und nach anderen Ereignissen immer auch irgendwelche offenen Fragen da sind, ne? Und ein paar Ungereimtheiten. Die Komplexität der Welt ist nun mal so, ja. Und,
aber
manchmal wissen auch die Experten dann keine Antwort darauf. Ja?
Aber das finde ich gerade bei diesem 9-11, finde ich das nämlich auch sehr schön. Das ist ja so ein Thema, dem begegnet man immer wieder. Ich habe mal bei Spreeblick einen Artikel geschrieben, es war einer meiner ersten Artikel, irgendein 20-Jähriger hat damals so eine Doku gemacht, Loose Change. Und ich habe die so ein bisschen probiert, weil ich, und habe mir die halt angeguckt, diese Doku, und
Brockers hieß übrigens der Telepolis-Autor, der übrigens auch noch bei der Taz ist, Matthias Brockers,
das war
der WTCs Conspiracy-Autor.
Und dieser, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der hat halt diese Doku gemacht. Und ich habe diese Doku mir angeguckt, weil ich habe irgendwie in der Berliner Zeitung, habe ich da eine relativ positive Besprechung von gelesen. Echt? Und sowas. Ja. Und also ich habe mich dieses Themas angenommen, weil ich das Gefühl hatte, dass es in den Mainstream-Medien schon relativ so, ach ja, guck mal, was es da so spannende Sachen gibt. Muss man wissen.
Wissen die wenigsten.
Und habe darum probiert, auch so auf so eine Art und Weise eben das ganze Ding zu zerlegen, nach dem Motto nicht, aber die Fakten sind doch ganz andere, und dann halt einfach eine Gegenseite zu präsentieren, sondern so, ja, aber wenn man jetzt mal selber sich ein paar Gedanken drüber macht, und wenn man schon mal in einem Flugzeug saß, und wie war das denn, und so, welche Sachen, die denn sind, was ist denn davon offensichtlich kompletter Bullshit von dem, was er in diesem Film erzählt? Also, so eine verbreitete Theorie, dass, es gibt ja nicht vom World Trade Center, sondern vom Pentagon, da sind ja irgendwie, ist das Flugzeug relativ flach reingedroschen und hat halt ein paar Straßenlaternen mit abgesäbelt. Und wo dann viele sagen, die sind ja alle unten abgebrochen und gar nicht oben. Die würde man ja erwarten, dass die oben abbrechen. Da sind nämlich in Wirklichkeit Leute rumgegangen und haben die alle abgesägt, die Straßenlaternen, und haben in Wirklichkeit an der falschen Höhe, genau. Mitten im Berufsverkehr.
Ja, ja.
Und alle, die da waren, haben Flugzeug gesehen, und keiner von diesen zehntausenden Leuten, die da im Stau standen, als dieses Flugzeug oben drüber geflogen ist, hat gesagt, da war gar kein Flugzeug, da waren Leute mit Sägen, die an der falschen Stelle gesägt haben, weil die hätten eigentlich oben sägen müssen. Habe ich mich auch noch gefragt, was das eigentlich soll. Und dann kann man natürlich auch dazu kommen, dass man irgendwann vielleicht mal über so Straßenlaternen liest.
Ich finde, wir sollten die Verschwörungstheoretiker bei jedem Incident erstmal hinschicken zur Spurensicherung.
Und oder dann eben auch so, und das eben Straßenlaternen die haben eine Sollbruchstelle, die sollen unten brechen, weil wenn nämlich ein Auto gegenfährt, dann sollen die einfach abbrechen, damit die Energie, damit der Unfall nicht kann. Also sind eigentlich relativ simple Sachen, die man sich so, aber und das war bei diesem Loose Change so, und das war, als ich mich neulich mit Ken Jebsen nochmal auseinandergesetzt hat, weil ja auch bei uns in den Kommentaren irgendjemand so, ja, Ken Jebsen, der ist doch, packt den an so eine Ecke rein und der hat doch da gar nichts verloren, weil das in Wirklichkeit ist halt auch so ein ganz, und dann habe ich mir mal so ein bisschen Ken Jebsen durchgelesen. Und da ist dann auch wieder mittendrin, unmotiviert, steht wieder so ein Halbsatz übers World Trade Center drin. Und wo man einfach feststellt, jetzt sind 13 Jahre vergangen und diese Diskussion ist kein bisschen weiter. Also man könnte ja auch mal sagen, so als Verschwörungstheoretiker, okay, wir haben da so einen Haufen Theorien gehabt. Ein Teil davon war echt Bullshit, okay, nehmen wir raus. Aber hier sind doch noch ein paar Sachen, die wirklich ungeklärt sind. Das wäre ja durchaus mal ein Ding. Aber es taucht immer noch die ganze Bandbreite auf, wo dann ein und dieselbe Person sagt, dass alle Leute, die im Flugzeug saßen, erschossen worden sind, aber gleichzeitig es nie Flugzeuge gab. Und dann, okay, also eine von den beiden Seiten kann ja stimmen, aber beides ist nun definitiv nicht richtig. Entscheide dich doch einfach mal. Du hattest jetzt 12 Jahre Zeit oder 13 Jahre. Ja. Und und das ist sowas, was ich, wo ich dann irgendwie so, wenn jemand 10 Jahre später immer noch genau das Gleiche erzählt und sich kein Deut weiterentwickelt hat, dann ist es vermutlich Bullshit. Naja.
Ja, also ja, klar.
Reichskriegsscheiben gibt's wirklich.
Reichsflugscheiben.
Flugscheiben, ach so.
Ja, das ist ja Bullshit. Nazis auf dem Mond auf
jeden Fall. Nazis auf dem Mond. Also, das ist Nazis auf dem Mond, oder? Ja, wieso? Wieso lachst du da?
Wieso? Was? Wie? Nee, und Neuschwaben, ich glaube, Neuschwabenland oder sowas, ne? Das ist ja, glaube ich, auch der Name für diese Kolonie an der Arktis oder sowas. Irgendwie
Antarktis.
Oder Antarktis oder so, ich weiß es nicht so genau. Also auf jeden Fall auf einem der beiden haben ja die Nazis auch, haben sie auch noch eine Station.
Genau. Und verkleiden sich als Pinguine den Tag über.
Genau.
Und die BRD ist in Wirklichkeit eine GmbH.
Ja, die BRD GmbH. Ja.
Das ist
also, und vor allem
ein guter Freund von mir, der hin und wieder mal postet ja auf Facebook so. Ja, gebt mal auf der und der Seite, gebt da mal Bundesrepublik Deutschland ein, da gibt's die Bundesrepublik Deutschland GmbH. Oh Gott, der war in der Schule mein bester Freund.
Okay.
Ja. Also Finger weg von den Drogen, liebe Kinder, das kommt davon.
Ja, also es gibt ja halt diese, das ist ja auch, was die Reichsdeutschen sagen, ne? Also es gab halt nie einen Friedensvertrag oder so etwas. Und deswegen die BRD ist ja, ne, also wie sie es nennen.
Genau, man ist ja auch Personalausweis, weil in Wirklichkeit sind wir ja nur Personal der GmbH.
Genau. Und das ist kein richtiger legitimer Staat oder so etwas, ja. Also das ist so ein bisschen die Theorie dahinter.
Ja, und irgendjemand haben sie jetzt ja verurteilt dazu, dass er trotzdem Steuern zahlen muss.
Stimmt, ne? Da war irgendwas.
Aber das Lustige ist, er ist im Staatsdienst. Also er ist Beamter und hat halt beschlossen, dass er jetzt keine Steuern mehr zahlen will. Also euer Geld nehme ich, soweit ist jetzt doch real, dieses Land. Aber wenn es darum geht, dass ich was bezahlen muss.
Von der GmbH kann man doch immer Geld nehmen.
Ja, das genau. Ist das Problem. Aber ihr zahlen muss man nicht.
Ja.
Ach ja, so ein Spaß.
Ja, keine Ahnung, also.
Ach, naja, sollte man sich, na doch, das sind über die, ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was solche Leute treibt. Drogen, einsames Leben.
Ja, ich finde das echt krass. Ich habe das Gefühl auch, dass das jetzt zunehmend in meine Gegenwart gespült wird. Wenn man halt mal so ein bisschen auf Facebook rumdickt, ne, dann merkt man halt irgendwie, was das für ein Massenphänomen ist. Gerade heute hatte irgendjemand einen Screenshot, ich glaube, das war Tante oder so. Tante hat so einen Screenshot von der Facebook-Seite von stern.de. Und die hatten irgendwie, glaube ich, skandalisiert, dass da gab es irgendein...
Ja, den Screenshot habe ich auch gesehen. Erzähl mal weiter.
Dass es irgendwie ein Modelabel oder ein Modeversand oder sowas gab. Die hatten dann irgendwie so ein Kinder-Dress, also so ein Kinder-Dress, das halt aussah wie so ein KZ-Uniform. Ja?
Also schwarz-weiß gekleidet.
Schwarz-weiß gestreift, genau. Aber auch mit so einem gelben Stern drauf.
Genau.
Noch so, ne? So echt ziemlich geschmacklos und haben das so als Geschmacklosigkeit.
War das als Geschmacklosigkeit oder sollte das ein Sheriff-Kostüm sein und die waren zu doof, das zu sehen?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Okay,
aber darum ging es halt eigentlich, sie haben das so als Geschmacklosigkeit
ja.
hingestellt. Ist auch gar nicht der Punkt, ja. sondern der Punkt ist halt tatsächlich, was da für Kommentare kam.
Ja.
Und also das heißt mit anderen Worten, das war jetzt, es ging jetzt nicht irgendwie um Nahost, es ging nicht um Israel versus Palästina, es ging nicht um den Holocaust wirklich, sondern es ging, ne, also wenn nur sehr, sehr indirekt oder so etwas, ja. Aber sofort kamen die Leute alle an und sagten,
die sind doch selber schuld.
Was ist denn jetzt hier schon wieder los hier? Das mit dem Holocaust, das muss jetzt mal langsam vorbei sein. Da müssen wir einfach mal jetzt auch, ne? Ich will da nicht mehr konfrontiert werden mit und also wirklich.
Ich so will die mich Leute, nicht länger als Nazi beschimpfen lassen. Genau. Das ist ja auch. Also es ging nicht um dich.
Ja, genau. Also es ist wirklich so. Also die Leute sind total ausgerastet,
ja,
dass es jemand gewagt hat, irgendetwas mit Bezug auf Holocaust zu erzählen. Ja, also Alter. Und da denke ich mir halt so, ich verzweifle. Also ich hatte schon vor ein paar Jahren, ne? Und also wir gehören ja so ein bisschen zu dieser Internet-Früheinsteiger-Geschichte,
ja,
so, in diesen ganzen Social Media, ne? Ich meine, davor 2007, als wir angefangen haben zu twittern, da war das halt noch so, dass man.
Da war das neu.
Ich meine, nee, das war halt einfach so, man kannte eigentlich jeden, der in deutscher Sprache twitterte, mhm, ja? So. Und Facebook war halt auch noch irgendwie, hat auch noch kaum jemand benutzt und so. Und im Endeffekt war es halt so eine kleine Gruppe. So. Und ich habe aber immer gedacht, und ich fand das mal sehr geil, und ich habe aber immer gedacht, scheiße, wenn dann irgendwie alle anderen kommen, ne, dann wird das, dann wird das mal transparent, was es alles so für Leute gibt, ne?
Das ist
und das, ja, passiert gerade, oder das ist
das
gerade,
ist, ja, also ich darf, also mein Bild, ich habe mir da auch ein paar Gedanken drum gemacht, jetzt nicht so irre, aber so dieses Bild am Anfang waren halt die im Netz, die schon, also du brauchtest ja ein gewisses Weltbild, du musstest erstmal die Zukunft für prinzipiell was ganz Gutes halten, was es sich lohnt mitzugestalten, wo ich mit dabei sein will, man braucht ein gewisses, also so dieses, um 2005 ins Netz zu gehen, da musste man ja wirklich noch so ein bisschen so Optimist sein. Das war ja so, da war ja für den Rest der Welt, war das ja Online-Banking, naja, okay, dafür braucht, aber so, ansonsten braucht man das ja echt nicht. Und
das ist nur so eine Modeentscheidung.
Und dementsprechend war das ja auch so, dass das damals auch als Twitter, also ich, und dann noch bei Twitter dabei zu sein, sozusagen nochmal innerhalb dieses Ganzen jetzt schon nochmal immer das Neueste zu suchen und immer das Neueste toll zu finden und sowas. Und da brauchte man, glaube ich, so ein gewisses Mindset für, was eine gewisse Neugierde und Bereitschaft zum Neuen und die Zukunft zu bejahen einfach automatisch mitbrachte. Und mittlerweile auch
einen gewissen Bildungsstand, ganz ehrlich, einen gewissen technischen, ja, Kenntnisstand und so, also.
Ja, das vielleicht auch eher die Jüngeren noch so ein bisschen, die halt sich noch mit neuen, die auch Zeit hatten, sich mit solchen neuen Sachen auseinanderzusetzen, das ist ja auch immer noch ganz wichtig. Und plötzlich sind sie halt alle da. So, der gelangweilte Angestellte, der den ganzen Tag über im Büro nichts zu tun hat, aber eben irgendjemand hat ihm mal einen Internetanschluss vorgesetzt und jetzt hat er im Laufe der letzten 5 Jahre festgestellt, dass man sich ja da mal geil irgendwo in den Kommentaren auskotzen kann. Und also mittlerweile ist es halt so weit angekommen, dass auch die ganzen Griesgrämer und die es eigentlich scheiße finden und schon immer alles scheiße fanden, dass die plötzlich auch da sind.
Genau. Ich meine, es gibt keinen besseren Ort, Dinge scheiße zu finden als im Internet, ja?
Ja, wir finden ja auch immer alles scheiße.
Genau, da kann man sich doch immer gut beschweren. Habe ich auch nichts gegen, ne? Aber immer ohne Scheiß, können die Leute denn nicht mal ein bisschen weniger rassistisch sein und ein bisschen origineller?
Rassismus ist halt so schön bequem.
Also es macht mir, also das ist halt, das sind ja keine Nazi-Foren, ne, wo solche Sachen geäußert werden, sondern das ist halt Stern.de, das sind die Fans von Stern.de.
Das, ne? Das war die Facebook-Seite unter Stern. Das war
die Facebook-Seite von Stern.de. Wer liked Stern.de?
Stern, das ist die bürgerliche Mitte.
War lange Zeit sogar ein linkes Blatt, ne? Also so ein linkes Magazin. Also links, also im Sinne von irgendwie so eher so Mitte links. Ne?
Ja,
irgendwie, aber es galt mal so als linkes Magazin.
Modern zumindest
irgendwann mal. Und modern und so. Und wenn das sind halt so Leute, die, das ist, und da findest du kaum irgendwelche Gegenstimmen, weißt du? Das ist halt, das ist total der Konsens. Ja? Das ist halt so, Ja, das mit diesen Juden, die sollen jetzt endlich mal auch mal klarkommen, ne? Also, dass die, das ist hier mit dem Holocaust so, jetzt machen sie ja selber Holocaust, ne? Da drüben in
Nahost. Genau.
Und so. Das ist ja praktisch dasselbe, ne? Also, kann man ja total gut vergleichen, ne? Und, deswegen, also, das ist halt bürgerliche Mitte, das ist nicht irgendwelche rechten Positionen, das ist halt wirklich Mainstream. Und das macht mir halt echt Angst, so. Also, weil ich diese Gesellschaft immer diese Gesellschaft wird immer transparenter und je transparenter sie wird, desto weniger will ich in ihr leben.
Ja, wir machen uns ja immer so gerne über die dämlichen Amis, über Ferguson können wir natürlich auch noch reden, über diese dämlichen Amis und ihre krassen Rassismen und Vorurteile und weiß der Teufel was lustig und sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht. Aber so irre viel besser ist das hier auch nicht. Also das ist.
Also bei denen ist halt Rassismus ein, sag ich mal, ein handfesteres Problem.
Ja.
Also hier ist es sozusagen so ein rhetorisches viel mehr so, ja, so ein Problem, das halt sich meistens innerhalb von irgendwelchen Diskussionen oder irgendwelchen Sprüchen oder so etwas manifestiert. Und dort hast du halt einfach, weil du auch eine ziemlich große Minderheit, sag ich mal, große Gruppen von Minderheiten hast, ja, die dort leben und die dort auch, sag ich mal, sehr, sehr krass auch untergebuttert leben, hast du dort halt immer tatsächlich echte Konflikte, ne? Und Ferguson ist jetzt halt einfach mal wieder ein gutes Beispiel dafür.
Aber mit diesen Minderheiten, also das ist. Da gab's, hat neulich jemand einen Spiegel Online-Artikel verlinkt, wo es darum ging, die dass die Weißen
auseinandergebracht.
Genau, dass die Weißen jetzt plötzlich nicht mehr in der Mehrheit sind, sondern die Minderheit sind.
Ja.
Es bezog sich darauf, dass in Schulen die weißen Schulkinder sozusagen nicht mehr über 50% der Mehrheit stellen, sondern es jetzt plötzlich die ganzen Migranten, die Mehrheit hätten.
Das war eine geile Logik.
Das war so und
richtig
das,
geile
das rassistische hat so, Logik. Das hat auf so vielen Ebenen war das schlimm.
Ja.
Also das erstens, dass die mit Abstand größte Gruppe mittlerweile sozusagen als Minderheit bezeichnet, was natürlich voraussetzt, dass man all die anderen Leute, die da sind, also sowohl vom
halt alles nicht weiß. Das ist halt so diese
alles nicht weiße, genau.
Weiße, nicht weiße, ja.
Also hier
Herrenrasse, das Herrenrasse auf einmal nicht mehr, ne?
Genau, so. Das dritte war, dass man halt alle, die nicht weiß sind, als Migranten bezeichnet hat.
Das ist echt so durch,
ne? sozusagen, ja, die sind ja nur die Einwanderer oder sowas, im Gegensatz zu den Weißen, die ja schon immer da waren. Also zuerst waren ja die Weißen da und das sind ja quasi die Ureinwohner. und dann sind ungefragt die ganzen Schwarzen auf Sklavengaleeren rübergekommen.
Und haben gesagt, bitte versklavt uns.
Ja, genau. Und die wollten eigentlich gar nicht.
Weil, ja, nee.
Und
die
das
haben gesagt so, ey, das Boot ist voll. Also wir können jetzt hier keine Sklaven mehr annehmen. Wir haben jetzt schon jeder drei dann.
Und also das ist, und das ist ein Spiegel Online-Redakteur. Also es mag jetzt nicht der erfahrenste Mensch der Welt sein, aber das da hätte man.
Wahrscheinlich ein Prakti oder was.
Da sollte man. Ich weiß es nicht.
Das war wirklich unter alle Kanonen.
Ja, aber es ist. Das heißt nicht, dass diese Person zwangsläufig dumm, jung ist. Es gibt auch alte, dumme Menschen. Und,
ja, klar. Aber ganz kurz, weil ich das fand ich halt so geil in New York einfach, ne? Also in New York hast du ständig genau dieses Gefühl, nicht mehr im Sinne einer absoluten Mehrheit weiß zu sein. Also fast überall, wo wir uns auskennen, ne, sind wir halt immer so, es sind halt die Weißen die absolute Mehrheit. Ne?
Ja.
Es gibt fast keine
die einzigen Situation. Ausländer, die es bei uns gibt, sind Holländer.
Es gibt in Deutschland halt kaum eine Situation, wo sozusagen du nicht in der absoluten Mehrheit bist. So. In Neukölln ein paar Ecken vielleicht, aber
in Amerika sind die Weißen übrigens auch immer noch die Mehrheit.
Ja, auch die absolute Mehrheit. Ne?
Genau. Aber es ist
aber das fand ich in New York halt cool. Also wenn du halt in der U-Bahn bist, hast du das Gefühl einer totalen Gleichverteilung von Races sozusagen. Ja, also da bist du wirklich, also zumindest in der U-Bahn in New York, so bist du halt immer so als Weißer bist du halt eine unter vielen vielen Minderheiten. So, ja, und es ist sozusagen fast wie so eine Normalverteilung, kommt das dir vor. Und das ist irgendwie, und das war dann halt auch so ein geiles Gefühl, weil du das Gefühl hattest, ey, du bist hier eine richtig krass internationalen Stadt, so. Also, das ist halt so wirklich so der totale, also, wenn man das mal so sagt, dieser Schmelztiegel, ja.
Aber das finde ich halt das Irre daran, wenn man sich so ein bisschen genauer mit beschäftigt, wie durch und durch diese rassistisch diese Gesellschaft dann halt trotzdem ist. Also, es ist ja, wenn man sich das, sind ja jetzt gerade in letzter Zeit mal ein paar Zahlen rausgekommen, haben ja auch Unternehmen bekannt gegeben, hier gerade Facebook interessiert mich natürlich auch und eben diese ganzen Silicon Valley Firmen, Apple, Google etc. pp., wie es so aussieht mit ihrer Verteilung mit den Mitarbeitern, mit der Diversity, und das ist sehr, sehr trübe. Und das ist also so, dass Schwarze halt bei Facebook irgendwie 2 oder 3% der Mitarbeiter sind schwarz. So, und dann kommen dann nochmal die nächsten Zahlen dazu, die sagen, Moment mal, ja klar, eure offiziellen Angestellten, also die ganzen technischen Mitarbeiter, so Pappnasen wie ich halt in Zukunft, ja, die sind in erster Linie weiß, aber das ganze Personal, die Köche, das Reinigungspersonal, die Busfahrer, die Hausmeister, da ist es dann plötzlich das genaue Gegenteil. Da sind dann plötzlich 60-70% schwarz. Ja. Und da sieht man einfach wirklich, wie das offensichtlich noch, wie undurchlässig diese ganzen Schichten sind und sowas. Und
das ist ein strukturelles Problem, definitiv.
Und das ist echt irre. Das ist das, hier ist Rassismus nicht theoretisch, aber so gesellschaftlicher Rassismus. Also wir können uns noch einfach hinstellen und können sagen, ja, das da hinten sind Rassisten und das sind Rassisten und das sind nämlich Leute, die Ausländer verprügeln oder sowas. Aber da ist es halt, dass ein Bevölkerungsteil oder mehrere Bevölkerungsteile.
Aber schau dir das doch einfach mal an in deutschen Firmen. Da hast du halt auch was, so beispielsweise, obwohl wir ja eine ziemlich große Minderheit haben an Türken oder so etwas, ja, die sind da auch total unterdrückt.
Total, ja klar.
Ne? Also das haben wir halt auch das Problem.
Stimmt, du hast recht, wir haben das auch das Problem.
Wir haben halt nicht so viele Schwarze hier, wie es halt in den USA ist, und die sind sicherlich trotzdem auch unterrepräsentiert, also in Firmen.
Ja, natürlich, klar.
Trotzdem, also obwohl halt hier der Anteil viel, viel geringer ist.
Wobei man mit Türken jetzt immerhin noch argumentieren könnte, also ich halte diese Argumentation für nicht richtig, aber die sind ja erst sozusagen seit 2 Generationen hier. Wenn die sich mal gefälligst richtig integrieren würden, dann wäre es ja alles dann wäre es ja von ganz alleine weg. Hat Diana jetzt irgendeine Geschichte ausgebuddelt, da ist eine aus Kroatien, die ist 32 oder sowas, alleinerziehende Mutter von 2 Kindern, hat in ihrem Leben, ist hier geboren, hat ihr ganzes Leben lang hier gewohnt, bis auf 4 Jahre irgendwann zwischendurch, da war sie tatsächlich mal in Kroatien, wird jetzt, ist auf Sozialhilfe angewiesen, obwohl sie 2 Jobs hatte, wird jetzt abgeschrieben mit der Begründung, eine Integrationsleistung ist nicht erkennbar. Mhm. Eine hinreichende. Also das finde ich, dieser Blutrassismus, der hier, der ist auch sehr, sehr
innerlich. Ja, vor allem den haben wir halt tatsächlich auch institutionell verankert.
Ja.
Ne? Also allein schon, wo es halt bei der Definition darum geht, wer ist Deutscher und wer nicht. Ne?
Wer hat,
und da muss man
wer halt ist geduldet sagen, und wer hat ein Recht, hier zu sein.
Und da muss man dann halt schon sagen, dass die USA da halt definitiv sehr viel weiter sind und halt ein ganz anderes,
an dem Punkt auf jeden Fall,
ganz anderes Staatsbild haben und so. Andererseits, die Sache ist halt die, in den USA hast du halt diese Rassenkonflikte sind halt schon gewissermaßen auch tradiert, ne? Und das hat das sind halt wie Meme, die sich dann halt auch fortpflanzen, ne? Bestimmte Vorurteile gegeneinander und bestimmte Verhaltensweise und Rituale, die man so sozusagen sich über Jahrhunderte eingespielt haben. Das ist dann nochmal auch die andere Gefahr, ne? Also dass du halt das sozusagen
es wird nicht besser.
Genau, also
man könnte denken, dass sich das über die Generation irgendwann mal verschleift, aber genau. Das ist nicht der Fall.
Ja, eben genau. Sondern es schleifen sich eher Sachen ein,
ne? Ja.
Und verfestigen sich bestimmte Sachen. Und das ist halt auch das Gefährliche daran.
Und ich finde jetzt auch gerade so bei dieser ganzen Ferguson-Aktion, braucht man, glaube ich, nicht zu erwähnen, worum es dabei geht, oder? Also weiß jeder. Hat jeder mitgekriegt. So diese.
Könntest du trotzdem nochmal erzählen. Also, ich glaube, Michael Brown hieß der, glaube ich.
Mike Brown, ja.
Mike Brown. Der wurde von bei einer Polizeikontrolle.
Nee, gar nicht. Er ist, angehalten worden, weil er zusammen mit einem Kumpel auf der Straße gelaufen ist.
Ja, das war eine Polizeikontrolle.
Ach so, ja, okay. Ja,
also, die haben ihn angehalten und für Herumstreunerei oder so etwas.
Jaywalking. Genau. Jaywalking heißt sozusagen an einer Stelle über die Straße gehen, wo man nicht über die Straße gehen kann.
Ja, ja, genau.
Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt.
Haben ihn da irgendwie angehalten und haben ihn dann irgendwie vollgepowert. Und dann gibt es halt nicht so richtig konkrete Schilderungen, was da passiert ist, aber auf jeden Fall hat sich ein Schuss gelöst und daraufhin ist Michael Brown geflohen, ist weggelaufen und dann haben ihn die Polizisten tatsächlich von hinten erschossen. Auf der Flucht sozusagen.
Elf Schüsse gab's.
Elf Schüsse gab's. Okay. Also auf jeden Fall. Und Michael Brown war definitiv unbewaffnet. Und ja, also er wurde da halt echt niedergestreckt. Daraufhin haben sich dann wütende und trauernde Bürger versammelt. In erster Linie schwarze Bürger von Ferguson, die wohl eine relativ große auch Black Community haben.
Über 60% der Bevölkerung.
Über 60%, ja. Genau. Und die haben sich dann irgendwie versammelt und haben dann eine Mahnwache abgehalten, die wohl erstmal friedlich war. Dann haben sich dem aber gleich 150 in totaler Kampfmontur gepanzerte Polizisten entgegengestellt. Und das wiederum hat dann wiederum sozusagen die ersten Ausschreitungen provoziert. Und seitdem ist da Highlife. Also da ist halt.
Na, es sind so viele Sachen, die da so dazwischen kommen. Also erstmal diese komplette die Polizei, wie die da ausgestattet ist. Mhm. Also es ist, die sind ja wirklich mit gezogenen, also mit Scharfschützengewehren haben die auf diese, also die Polizei stand da mit Gewehren und haben auf die Menschenmasse gezielt, bereit jederzeit zu schießen. Das ist, also wo du wirklich sagst, das machst du nur, wenn du provozieren willst eigentlich. Also es ist entweder totale, also will ich jetzt gar nicht behaupten, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach, dass diese Polizei bizarr überfordert ist mit dieser ganzen Situation. Dass die das
glaube ich auch, ja.
Die haben, also es gibt ja in Amerika, gab es ja zuerst im Kampf gegen die Drogen, dann halt dann im Kampf gegen den Terror, haben die halt Gelder zur Verfügung gestellt gekriegt und die haben da ein Waffenarsenal, davon kann man sich hier nur träumen lassen. Also das ist, oder eben nicht träumen lassen. Also das ist, die haben Panzer, die fahren mit Panzern durch die Straßen. Ja. Das ist
ja, ich meine, was sind unsere Wasserwerfer, sind ja auch nicht anderes als Panzer. So.
Ja, aber das ist, also da haben wirklich kleine, also da hat hier bei James Oliver, der hat ja
dieses, John Oliver.
John Oliver, stimmt. Der da irgendwie mal wieder, wo irgendwie ein Ort mit 15.000 Einwohnern oder sowas, die haben einen Panzer mit quasi Luftabwehrraketen im Wesentlichen. Und die Begründung war, also man muss immer begründen, warum will man den haben, weil sie die Angst haben, dass das jährliche Pumpkin-Fest, also dass von Terroristen angegriffen werden könnte. Also die stellen da jedes Jahr so 20 Pumpkins, was heißt Pumpkin gleich auf Deutsch? Die riesengroßen Kürbisse. Eben eine Handvoll Kürbisse werden da jedes Jahr ausgestellt und dafür braucht man, und so haben halt kleinste Käfer haben SWAT-Teams und haben diese Panzerfahrzeuge, die Löcher in die Straße reißen, also die wirklich den Asphalt kaputt machen, wenn sie drüber rollen, die einen Sprit, also die schon allein deswegen meistens nicht rausgeholt werden, weil die Polizei in Amerika ja auch dauerblank ist und dementsprechend sie sich eigentlich den Sprit gar nicht leisten können, um diese Dinger überhaupt zu fahren. Aber hin und wieder werden sie dann halt doch rausgeholt und dann hast du diese bis an die Zähne bewaffnete, und es gab ja wirklich einige, also es gab, jemand hat vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben, hat ein Foto von sich selbst, der war Soldat im Irakkrieg, und ein Foto von so einem Polizisten dagegen übergestellt und meinte, wir sind mit weniger Waffen in den Irak einmarschiert, als die da in Ferguson rumstehen. Ja, ja. Und dann halt das nächste Ding ist so dieses, dass halt in dem Moment, also es ging ja immer sehr stark darum, dass der Name von diesem Polizisten veröffentlicht werden sollte, der den erschossen hat, wo ich jetzt mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher bin, ob das so die allerschlauste Idee ist, den rauszugeben, diesen Namen. Und dann hat die Polizei irgendwann mal diesen Namen rausgerückt und hat aber gleich an die Journalisten eine DVD verteilt jeweils, wo ein Video drauf war, ein Überwachungsvideo, wo halt Mike Brown dabei zu sehen ist, wie er vermeintlich irgendwie in einem Laden drei Zigarren klaut. Also offensichtlich ganz bewusst von der Polizei dieser Eindruck erweckt wird, also direkt davor. Das ist davor, ja
ein Krimineller.
Also eigentlich hat das verdient.
Ja, eigentlich, also wer Zigaretten klaut, da muss er sofort hier, ne?
Und es gibt auch, also es ist jetzt in der New York Times, also bei seiner Beerdigung, war halt auch die Kritik, oder lass ich so, Mike Brown war kein Engel. Also das ist so ein Recht, also und wirklich ja. Wegen Dingen wie, er hat Rap-Musik gehört. Mhm. Und in dem Moment ist das ist wie durch und durch kaputt dieses Menschenbild eigentlich ist, wenn du sagst, wenn du sozusagen, naja, also so der Polizist hatte schon seine Gründe, Angst zu haben. Der hat in seiner Freizeit Rapmusik gehört und hat eventuell mal 3 Zigarren geklaut und war kein Engel.
Ja. Also was ich nochmal ganz zu diesen Ausschreitungen sagen wollte, ne?
Ja.
Was ja bei den Amis ist halt, die haben also ganz amerikaweit echt verdammt wenig Erfahrung in der Polizei mit Demonstrationen. Weil Demonstrationen sind echt verdammt selten in den USA.
Ja.
Die Leute gehen dort nicht demonstrieren. Es gibt so in Washington immer ein paar Mahnwachen, die dann immer vom Weißen Haus rumcampen und so, aber halt so eine richtige Demo, ne?
Es wird auch
echt,
schwer gemacht.
Das ist echt
Hölle schwer gemacht.
Das ist echt selten. So, ne? Also, so Occupy Wall Street war halt wirklich eine Revolution, also für die damaligen Verhältnisse, also, oder für die Verhältnisse in den USA, weil sowas kommt da eigentlich nicht vor.
Und, ich habe mal eine.
Wenn du dir überlegst, ja. Ne, was hier so allein in Berlin hast du irgendwie jeden Samstag irgendwie 20 Demos oder was, ja, die hier irgendwie durchmarschieren. Und wenn du dir anguckst, so solche Sachen wie 1. Mai, mhm. Ne, und da merkt man ja auch, wie unglaublich krass es davon abhängt, wie das Management in der Polizei ist mit diesen Demonstrationen. Mhm. Also das heißt, wie geht man auf Eskalation, wie geht man auf Deeskalation? Da gibt es ja eine ganze Menge Erfahrung, da gibt es ja eine ganze Menge Wissen. Ja, die sich so die Polizei erst auch mit der Zeit aneignen kann. Und man sieht dann ja auch immer dann, wenn irgendwie ein unerfahrener Mensch das leitet, dann geht das halt mal schnell daneben. So, ne?
Oder es politisch gewollt ist.
Oder das ist genau der Punkt. Ich glaube ganz oft so halt nur sowas wie 1. Mai, das geht immer dann, es wird immer dann eskaliert es dann, wenn die Polizei das auch will, dass es eskaliert. So, ja?
Also die Polizei hat auf jeden Fall eine Menge Spielraum.
Die hat eine Menge Spielraum, das zu steuern. Und ich glaube, diese Steuerungswissen, ja. Das existiert einfach. Und vor allem gerade in so einer kleinen Stadt wie Ferguson, das existiert einfach nicht. Ja. Ja? Die können mit Menschenmassen, die demonstrieren, nicht umgehen. Und das Einzige, was sie haben, ist halt irgendwie Rüstung und Waffen so. Ja? Und
genau.
Sagen sie halt
so, keine Ausbildung
okay, wir haben hier irgendwie wie viele Leute, keine Ahnung, müssen wir sie halt irgendwie hier, unsere Polizisten hier voll Montur und dann sollen die da mal für Ruhe sorgen. So, ja? Und weil sie halt auch dieses Wissen einfach nicht haben. Und deswegen geht sowas dann auch total schief. So.
Ich glaube, die haben auch wirklich kein Deeskalationswissen. Also es existiert auch kein Wissen wie, also nicht nur in dem Sinne, also nicht erst in dem Sinne, wo es gewalttätig wird, sondern das ist ja was ich hatte, auch als ich in mein Visum abholen war. Das hat mir ehrlich gesagt ziemlich einen Schreck eingejagt. Das war, also musste ich hier Visum abholen und da muss man, um das Visum zu bekommen, muss man ins Konsulat und ins Konsulat darf man halt nichts mitnehmen, also nicht mal Kopfhörer oder sowas. Ja. Und da wird man vorher in so eine kleine Hütte reingelassen, wo man dann quasi kontrolliert wird, bla bla bla, ist alles soweit okay. Und da war dann halt so ein Amerikaner und der hat dann uns jeweils in 5er-Grüppchen da reingeholt. Mhm. Und in unserer Gruppe war jetzt einer drinne, der war auch ein bisschen merkwürdig, also irgendwie ein weirder Typ. Und der hat halt nicht sofort gemacht, was der gesagt hat. So. Und da ist, also und ja,
die
also
sind dann so, I mean it, die sind dann sehr streng, ne?
Also der ist sofort in eine Lautstärke hochgeschossen und in einen Ton, der so, wo die erste Frage, die ich mir stellte, also erstens natürlich so, okay, was ist jetzt los? Und so, was wäre seine zweite Eskalationsstufe gewesen? Was wäre passiert? Also der Typ hat dann auch, okay, hat sich getrollt. Aber was wäre passiert, wenn er das nicht gemacht hätte? Der hätte nicht nochmal lauter werden können. Also du musst ja, wenn du irgendwie eine Situation unter Kontrolle haben willst, dann bist du am besten, du bist total ruhig und wirst nur lauter, wenn es unbedingt sein muss. Und ganz laut sowieso eigentlich nie. Der wäre sofort rausgeflogen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Polizisten in Ferguson genauso sind. Die drehen halt sofort, sobald irgendwie nicht etwas nicht exakt so läuft, wie sie sich vorstellen, gehen die total auf volle Lautstärke Und wenn es danach nicht weitergeht, dann haben die eigentlich keine andere Wahl mehr, als zu physischer Gewalt zu greifen.
Also, das fand ich halt auch mal interessant in den USA. Dort scheint immer alles extrem viel durchkontrollierter zu sein. Ne? Also wenn du am Flughafen bist oder so oder eben genau im Konsulat oder so etwas, dann hast du halt immer diese Mitarbeiter, die dir sehr, sehr präzise Anweisungen geben, die auch so angegeben werden, dass du erst gar nicht auf die Idee kommst, mit ihnen darüber zu diskutieren. Ja.
Yeah.
Und das hat halt einerseits fühlt man sich dann total sozusagen so autoritär sozusagen eingezwängt oder so. Mhm. Ja. Also man spürt diese Autorität und dieses autoritäre Verhalten. Andererseits fand ich das dann teilweise auch ganz angenehm, weil dort halt einfach immer sofort jemand war, egal wo du warst, in welcher Situation du warst, es war immer jemand da, der hat dir eine ganz präzise Anweisung gegeben, ja.
Ja.
Ist egal, wie dumm du bist, ja. Du kannst einfach, gehst dann da durch und du kannst eigentlich, und solange du einfach nur das machst, was diese ganz klare, präzisen Anweisungen sind, passiert nichts Falsches, so, ja. Und, das fand ich halt dann auch irgendwie, das hat halt auch etwas Beruhigendes, was? Weil man halt irgendwie, normalerweise hier in Europa ist es halt ganz oft so, dass du kommst in irgendwie ein Amt oder in irgendeinen Flughafen oder keine Ahnung was und dann stehst du erstmal da und da ist niemand da, der dir irgendwie was sagt und so und du weißt jetzt nicht so richtig, was du jetzt machen sollst und oder nicht machen darfst oder so etwas, ja. Und dann machst du vielleicht das Falsche und fühlst dich ein bisschen unsicher und so weiter und so fort, ja. Das passiert in den USA halt viel
seltener. Da brüllt dich jemand an und sagt dir, was du machen sollst.
Das muss, also
du hättest dich in der DDR sehr wohl gefühlt, glaube ich.
Nee, bei den Guten, die brüllen ja nicht. Ja?
Ja,
die brüllen dich ja nicht an, sondern die sagen dir einfach nur sehr, sehr die sagen dir nur sehr, sehr präzise und sehr, sehr meaningful, ja, irgendwie, was du zu tun hast. Auch gar nicht unfreundlich, ja, sondern einfach nur so. Das hat ja auch seine Vorteile, sag ich mal. Ja, also das ist halt.
Ich finde auch, ich muss auch sagen, ich finde halt die deutsche Variante, die ist halt meistens, also die amerikanische Variante baut auf dieser aggressiven Präsenz auf. Das ist deren Autorität, die sie haben. Ja. In Deutschland ist es ja eigentlich im Allgemeinen relativ entspannt, aber dann hast du halt diese Passiv-Aggressivität, die dann so irgendwie durchkommt. So dieses, ich kann mich noch, also es hat mich so ein bisschen an diese Refugee-Demonstration, wo wir ja damals auch dabei waren, erinnert, wo ja die Polizei quasi sich immer total, also dieses, so ein Ausraster wie diese Polizei in Ferguson, hätte die sich niemals erlaubt, aber das basierte halt total darauf, dass die dich halt die ganze Zeit in diesem Beamtendeutsch zugequatscht haben, immer total sich nur an die Regeln gehalten haben, aber halt die Regeln alle 20 Sekunden uminterpretiert haben und dich damit halt in den Wahnsinn getrieben haben. Ja. Also eigentlich ist das jetzt so, dass ich finde, dass es tendenziell ein bisschen ruhiger geht, finde ich irgendwie angenehmer, aber so diese Hinterfotzigkeit, die da doch bei deutschen Sicherheitspersonal gerne mal drin steckt, die also ich meine, wenn ich angebrüllt werde, weiß ich wenigstens, woran ich bin.
Die Ferguson-Polizei hätte den Pariser Platz innerhalb von weniger Minuten freigeknüppelt.
Ja. Aber dann hätte man, wenn man davon eine Aufnahme ins Netz gestellt hätte, hätten am nächsten Tag 30.000 Leute gestanden.
Ja, das würde ich so hoffen.
Also es ist, aber ja. Also das finde ich dann halt so dieses... Das finde ich hier ganz angenehm. Ich glaube, dass in Frankreich ist das nochmal viel stärker ausgeprägt, diese Freude am die Polizeikräfte doch in ein bisschen zu provozieren.
Ja, klar.
Also so, ich fand ja hier dieses Sperrgebiet in Hamburg war, wie dann so die Klobürste zum Zeichen des Widerstandes wird und sowas. Lustig, und das ist, da kriegt die Polizei ja. Ich glaube, das ist sowas, das wollen die ja auch nicht. Also nicht, dass sie es nicht wollen, weil sie, wir wollen ja nicht so als Arschlöcher dastehen, sondern einfach, weil in dem Moment, in dem du die besseren Bilder hast, hast du eigentlich gewonnen. In Ferguson da haben sie von vornherein gar nicht, also hat die Polizei ja gar nicht probiert, irgendwie einen positiven Eindruck zu erwecken oder sowas. Oder eigentlich sind die ja dran schuld, sondern es ist ja wirklich, okay, wir sind hier als Guerilla aufgetreten und wir schießen hier im Zweifelsfall alles zusammen, weil die da rumstehen und mit erhobenen Händen sagen, don't shoot me. Wenn sie das sagen, dann also hast du diese Aufnahmen gesehen von diesem, da war ja dieser zweite Tote, der...
Das ist, wo es gefilmt wurde, ja.
Wo es gefilmt worden ist.
Wobei ich das, ich fand das schwierig. Also mich hat das ganz doll an diese Neptunbrunnen-Geschichte erinnert, ne?
Ja.
Kannst du dich noch erinnern? Hier
ja, in Berlin, kann ich.
Da war ja auch so ein ziemlich geistesgestörter, der auch ein Messer in der Hand hatte und auch irgendwie so verwirrt, so irgendwie rumfuchtelnd, sich nicht beschwichtigen lassend auf so Polizisten zuging. Ne?
Ja.
Dann haben sie ihn erschossen.
Hast du das Video gesehen?
Das Video ist ein bisschen ähnlich. Ne?
Fandst du?
Ja, total. Also da ist auch ein Typ, der ist ganz offensichtlich komplett gestört.
Ja.
Der ist auch nicht mehr ansprechbar und der hat auch ein Messer in der Hand. Und der rennt da halt irgendwie immer die ganze Zeit irgendwie so rum, ne? Und der ist in dem Moment, als die Polizisten geschossen haben, ist er tatsächlich auf sie zugegangen, aber gerade erst ganz kurz und er war noch ziemlich weit weg, ja. Ich sag mal so, ich habe das so interpretiert, da die haben die Nerven verloren, die Polizisten.
Dass man, also dass die sich bedroht fühlten, Das glaube ich sofort.
Mhm, ja.
Aber dass sie einem Toten noch Handschellen anlegen,
das habe ich nicht gesehen.
Die haben ihn erschossen.
Ja.
Und danach haben sie ihm Handschellen angelegt.
Okay.
Vermutlich aus, also ich weiß nicht, also und du hörst das auch auf dem Tape wieder, jetzt legen die mir noch Handschellen, der ist doch tot, der braucht doch keine Handschellen mehr. Also es war halt die Leute, die das von weitem weg sehen, dass der offensichtlich tot ist. Und das auch das wiederum, also dass man da nicht mal den Puls messen kann oder also dass die offensichtlich wirklich so gar keine Ausbildung haben, außer Knarre bitte nur in die Richtung halten, ansonsten bist du tot. Das hat mich, das ist wirklich was mich zutiefst erschreckt und das ist also so.
Amerika ist echt schon ganz schön kaputt in so einer gewissen Hinsicht.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie kaputt Europa von da aus dann aussehen wird, wenn man dann einmal da ist. Da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Also ich glaube ja, dass...
Hör dir mal den Podcast mit Ulf Böhmeier von Küchenradio
an. Ja.
Er war ja jetzt ein Jahr da und er war ein schönes Gespräch über Amerika einfach so. Also auch viel natürlich über institutionelle Amerika, also das heißt das Rechtssystem das, und so weiter und so fort. Aber halt einfach eine schöne Folge.
Also das ist ja sowas, was ich da so ein bisschen erwarte, was passieren wird, dass man, also man hat ja so sehr, sehr oft dieses Bild, dass man, ja, die sind ja alle bekloppt. Das ist ja, das ging ja hier gar nicht. Mhm. Und nur wenn man das eine System kennt, dass man es darum für das automatisch Überlegene oder Selbstverständliche hält und wenn man ein anderes System lebt. Und ich glaube ja, dass die Amerikaner nicht per se bekloppt sind, sondern dass sie halt in einem anderen System leben, was eben ein bisschen anderes Weltbild hat, man ja vorhin so ein bisschen, was in sich aber auch Regeln hat und die Regeln sind halt andere und haben darum andere Konsequenzen, als sie hier haben, aber dass das sozusagen in sich, dass das System genauso bekloppt oder genauso schlüssig ist wie unser System auch. Und dass wenn man, also ich habe zum Beispiel so, wir denken immer so, diese Amerikaner, wie können die nur ohne Krankenversicherung leben und so dieses kaputte, was das teuerste der Welt ist und trotzdem eines der schlechtesten der Welt. Und dann stell dir mal vor, wir würden in der Situation leben. Hier gäbe es keine Krankenversicherung jetzt. Glaubst du, dass Merkel losgehen würde und sagen, wir müssen als allen Menschen sofort eine Krankenversicherung geben? Also ich glaube, wenn Deutschland heute kein Krankenversicherungssystem hätte, würde diese Regierung es auch nicht einführen. Und wir hätten genau die gleichen Diskussionen, wie sie jetzt in Amerika existieren, dass die konservative Presse total darüber herziehen würde und dass das ja quasi eine Vorstufe zum Sozialismus sei. Ich glaube, das wäre genau das gleiche System. Man ist halt das.
Ja, also das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Das kam übrigens auch drin vor.
Ja.
Im Podcast. Und da meinte Ulf dann auch etwas, was glaube ich ganz paradigmatisch ist für die Amis. Es gibt da immer noch eine, sag ich mal, eine Kommunistenangst oder eine Kommunismus-Ablehnung, ne? Also ja, eine ideologische, die es so in Europa nicht gibt. Ne? Also muss halt bedenken, also bis vor kurzem hieß die SPD noch Sozialistische Partei Deutschlands, ja.
Naja, das ist jetzt auch schon nicht mehr ganz kurz.
Ja, ja, okay. Also, aber auf jeden Fall halt schon noch in bundesrepublikanischen Zeiten. Es war halt nie so, dass halt irgendwie der Sozialismus als etwas, als der Teufel persönlich oder so etwas halt bezeichnet wurde, ne? Sondern nur als vielleicht irgendwie das andere System oder so etwas, das halt irgendwie Klassenfeind und bla bla. Aber in den USA gibt's halt wirklich dieses, ist halt so, wenn du sagst, irgendwas ist kommunistisch oder sozialistisch oder so, dann ist das sowas wie, das ist wie Hitler.
Ja, ja.
Das ist halt ungefähr das Gleiche. Und deswegen ist das halt ein total starkes Argument. Wenn du jetzt sagen würdest hier, also wenn jetzt irgendjemand sagen würde, hier in Deutschland irgendeine Maßnahme sei ja Sozialismus, ja, dann würden halt, glaube ich, so 60% der Leute einfach mit den Schultern zucken und sagen so, ja, pff, ja, kann man so sehen. Und das ist halt nicht so ein Schimpfwort. Was ist,
ja,
halt,
ja,
ist
ja,
so,
ja,
nicht so, so ein rotes Tuch, so ein politisches rotes Tuch. Und das ist schon ein Unterschied, glaube ich.
Das ist ja in Amerika, geht das ja auch, also so angefangen mit diesen Sachen, dass Obama ja irgendwann mal, also so dieses, es sind ja dann auch Begriffe, die dann auch so eben entsprechend gestreut werden, so dieses, das halt, und das ist ja in Amerika wirklich.
Also Obama ist definitiv ein Kommunisten-Nazi.
Ja, wäre schön, wenn das mal wäre, aber er irgendwann mal in so einer Rede gesagt hat, so naja, die Verteilung des Geldes ist jetzt hier schon nicht die allergesündeste. Und das ist einfach mal ein historischer Fakt, dass alle Gesellschaften, die so extrem
und das war
ungleich verteilt,
so ungleich verteilt in Amerika, wie es derzeit ist.
Und es gibt da so ein schönes Vimeo-Video, was ich neulich auch mal wieder gesehen habe, wenn man Leute auf der Straße fragt, Amerikaner fragt, wie glauben sie, wäre die Ungleichverteilung, wie stark ausgeprägt und wie hätten sie es gern? Und sie glauben alle, ja, es ist schon ziemlich krass ungleich verteilt und sie hätten gerne, dass es ein bisschen mehr gleich verteilt wäre. Natürlich keine perfekte Gleichverteilung, aber ein bisschen mehr Gleichverteilung. Ja. Und dann zeigen sie halt die echten Zahlen dagegen, die halt wirklich nochmal, also selbst der konservativste Amerikaner glaubt nicht, dass es, also würde das, wie es aktuell ist, für den absoluten Welt, also würde es für schlimm halten oder hält es für schlimm, wenn du ihm diese Zahlen sagst, oder würde sagen, das Ideal wäre schon etwas mehr Gleichverteilung. Aber nichtsdestotrotz, in dem Moment, in dem man das mal vorsichtig einfordert, wird natürlich dann wahrscheinlich von geneigten Stellen halt gerne dieses Distribution of Wealth, und das ist ja quasi dann gleich zu sehen mit Sozialismus, weil jede Umverteilung ist ja automatisch auch Sozialismus, und dementsprechend ist das für ihn ja auch so ein total vergifteter Begriff gewesen, den er nie wieder benutzt hat. Also es ist, irgendwo habe ich das gelesen, dass Obama, dass sie irgendwann mal festgestellt haben, in seinen Reden, in seinen Wahlkampfreden, hat er noch so ein vereinigendes Element, also tatsächlich so dieses, er wollte immer der große Zusammenführer sein, zumindest laut seinem Wahlkampf, also so Amerika wieder heilen.
Das hat er
und
jetzt
so.
Ja überhaupt nicht hingekriegt.
Das hat er überhaupt nicht hingekriegt, weil, und es war wohl so ein bisschen das Problem, dass in dem Moment, also dass Umfragen und Tests ergeben haben, in dem Moment, in dem Obama über was gesprochen hat, waren die Konservativen noch mehr dagegen. Also einfach nur, weil Obama für etwas ist, sind sie automatisch noch mehr dagegen, als sie schon vorher war. Da gibt es ja diese berühmten Videos jetzt von diesen Cole, wie heißt das? Also diese, hast du das mal gesehen? Diese,
Cole?
Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Das sind Coal Burner oder irgendwie sowas.
Ach ja, diese Auspuff.
Autos so umbauen, dass sie so extrem viel Benzin, Sprit verbrauchen, meistens Diesel.
Nee, das ist halt wirklich so, es geht tatsächlich um die Emission. Also es geht darum, besonders dreckige, kohlenmäßige Emissionen zu generieren.
Also die Dinger rußen einfach wie Sau. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das legal ist.
Doch, das ist legal, glaube ich.
Es gibt auch in Amerika ziemlich harte Umweltgesetze mittlerweile für Autos und sowas. Also es würde mich wundern, wenn, also wahrscheinlich nicht an manchen Staaten ist es garantiert legal.
Aber das ist ja gar nicht das Gefährliche. Ne? Also so rußende Autos, die gefährlichen Abgase sind ja die unsichtbaren. Ne?
Aber die rußenden Autos, die rußen so viel, dass sie halt gerne auch mal irgendwelche, also einfach weil du einen Prius fährst, wirst du voll geruust. Ja. Und das ist insofern dann gefährlich, dass die Leute wirklich nichts mehr sehen können. Ja, also dass es Unfälle gibt, weil die Leute plötzlich nichts mehr sehen.
Vor allem, es ist halt wirklich dieses America, fuck yeah, dieses halt so, ich zerstöre die Umwelt und zeige das gerne, weil es meine Freiheit ist. Ja? Also das ist halt so richtig so, Alter.
Und weil Obama nicht will, dass ich es mache.
Genau, ja, ja. Und weil Obama es nicht will, dass ich es mache.
Das,
und ich zeige meine Freiheit, indem ich jetzt hier alles voll ruse. So. Das ist halt so richtig so, dieses dumme Amerikanertum, dass man wirklich echt einfach mal über den Jordan schicken sollte.
Ja. Aber es ist, man wird doch wohl nochmal sagen dürfen.
Genau, ja. Und naja, also ja, die Amis.
Über Uber können wir ja noch reden.
Mhm, ja.
Fällt mir gerade ein.
Ich wollte immer irgendwas sagen, fällt mir gerade ein zu Amerika. Ich weiß nicht mehr.
Also was mir halt, wir haben ja zurzeit eine ziemliche Uber-Diskussion. Was mir im Zusammenhang auf Uber aufgefallen ist mal, dass es eigentlich kein amerikanisches irgendwas mit Internetunternehmen gibt, was nicht als umstritten bezeichnet wird automatisch immer. Also das umstrittene Taxiunternehmen Uber, das umstrittene Social Network Facebook, der umstrittene Internethändler Facebook, der umstrittene Konzern Google. Das ist eigentlich, es gibt wirklich, Microsoft ist relativ wenig umstritten.
Doch, obwohl stimmt.
Im Augenblick stimmt
das einfach. Da sind sich alle einig.
Aber mir fallen nicht so irre viele Unternehmen, aber es würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, das umstrittene Unternehmen Schufa. Wobei die Schufa jetzt ja, was Datenschutz angeht und an Auswirkungen auf mein Leben und sowas, jetzt wahrscheinlich sowohl Google als auch Facebook und Twitter zusammen extrem in den Schatten stellt. Und egal, aber nichtsdestotrotz, ich verstehe die Uber-Befürworter nicht. Ich verstehe nicht, was sie sich davon erhoffen. Das ist, also ich.
Befürworter?
Die Befürworter, also dieses, ja, die müssen auch nur dürfen. Also, ich habe hier ich weiß nicht, wie es in San Francisco, hier in Berlin habe ich kein Taxi-Problem. Also, ich habe nicht das Gefühl, oh mein Gott, es gibt viel zu wenig Taxis. Ich habe nicht das Gefühl, es ist nicht mein Ziel, also es ist, mein Weltbild wird nicht dadurch besser, wenn ich sage, oh, wenn es dreimal so viele Taxi gäbe, dann wäre die, also ich habe Ziele in meinem Leben und die beinhalten eher weniger Autos und nicht mehr Autos. Und ich habe, ich habe nicht das Gefühl, dass Uber hier zumindest in Berlin oder in Deutschland meinetwegen, wie gesagt, vielleicht ist es in Amerika in einigen Städten ein bisschen anders, aber ich habe das, also nach dem, was ich gelesen habe, auch da jetzt nicht so unbedingt, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Welt besser wäre, wenn sie da wären. Ich habe das Gefühl, es ist ein sehr großes Unternehmen, was sehr viel Venture-Kapital hat, was Leute ausbeutet tendenziell, nämlich ihre Mitarbeiter. Ich verstehe nicht, warum man Uber verteidigen muss. Ich verstehe es wirklich nicht. Also ich sehe das aus, ich sehe, dass Enno und Mario Sixtus und so, dass die doch sehr so, ja, die sollen mal so böses Taxikartell und weiß der Teufel was. Und wahrscheinlich gibt es, also ich bei MyTaxi, da habe ich es verstanden. Da war es plötzlich so, diese ganze Würfelfunk und sowas haben halt so, also diese Funkdienste, die haben halt irgendwie, es gab halt eine bequemere Lösung, wo ich das Gefühl hatte, dass sie zumindest am Anfang für die Taxifahrer auch besser war als die aktuelle Lösung und günstiger. Und klar, warum soll ich das dann nicht nehmen? Dann ist es natürlich besser. Und wenn die sich dann irgendwie doof anstellen und dann dagegen sind, dann gehören sie auch mal ausgelacht.
MyTaxi ist ja aber auch jetzt mittlerweile böse oder so.
Die sind mittlerweile auch. Wobei ich weiß gar nicht, ob das. Also ich müsste.
Also es ist auf jeden Fall.
Das letzte Mal, als ich Taxi gefahren bin mit MyTaxi.
Ist kompliziert
mit so MyTaxi. Ist complicated, ja klar. Ja. Also das letzte Mal, was die geändert haben, früher haben die halt einen Festpreis gehabt von, du hast einen Euro pro Fahrt, musstest du an Provision antreten, okay, an MyTaxi. Und das waren Traumwerte. Das waren
Also gegenüber den Zentralen, ne? Da mussten die halt immer viel mehr
abdrücken. Da musstest du erstmal eine Monatspauschale zahlen, um überhaupt Mitglied werden zu dürfen. Und dann musst du pro Fahrt Geld abtreten. Das waren in den meisten Fällen auch deutlich mehr als ein Euro.
Ja,
so, und also insofern war das für die total toll.
Mittlerweile ist es halt so, dass irgendwie halt du als Taxifahrer bieten kannst, wie viel Provision du abtrittst.
Genau.
Und diejenigen, die halt mehr Provisionen abtreten, werden halt tendenziell bevorzugt.
Genau.
Und dann hast du aber noch andere Sachen. Also beispielsweise kannst du dann noch Uber-Schriftzüge, so Werbung von denen rumfahren. Dann kriegst du auch nochmal so eine Priorisierung.
Ah, okay.
Und solche Geschichten so. Also, und das ist natürlich aber auch wieder doof für die Kunden auch, ne? Also das heißt mit anderen Worten, dir wird nicht das nächste Taxi gegeben, das in der Nähe ist. sondern dir wird das nächste Taxi gegeben, das halt den besten Preis hat und irgendwie am besten noch irgendwelche Werbung rumfährt oder so, ja. Und das halt aber vielleicht dann irgendwie, keine Ahnung, aus Charlottenburg angefahren kommt.
Also das würde ich tatsächlich gerne mal, also das habe ich nicht probiert bisher. Ja. Also ich bin seitdem das letzte Mal, es ist jetzt auch schon ganz weit.
Also ich habe das Problem, ich fahre halt praktisch nie Taxis.
Ich auch nicht,
und insofern. Deswegen ist mir das ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Was ich halt nachvollziehen kann, so von der Argumentation her, weil ich das halt auch immer ein bisschen scheiße finde, ist, wenn halt Sachen grundsätzlich verboten werden, weil irgendein Platzhirsch seine Marktanteile bedroht sieht. Ne?
Ja, klar.
Und grundsätzlich finde ich das halt immer ein bisschen, es gibt halt kein Recht auf Marktanteil so. Und
na, ich finde es in dem Fall auch jetzt gerade bei den
Taxen. Wenn man konkrete Gründe hat zu sagen, irgendwie Uber ist aus den und den Gründen, sollte es nicht fahren, dann finde ich das völlig legitim zu sagen, okay, dann machen wir es für alle verbindliche Standards oder so etwas, ja, irgendwie, warum jemand das darf oder das nicht, und solange diese Standards eingehalten werden, sollte dann aber auch bitte jeder Wettbewerb zugelassen werden, sondern alles andere finde ich dann aber auch wieder doof.
Also ich finde in dem Fall beide Seiten ähnlich unehrlich. Also zum einen finde ich, so kommt ja dieses, ja, bei Uber, da kriegen die ja so wenig und die zahlen ja gar keine Sozialversicherungsbeiträge und bla 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 und auch gar keine Rentenversicherung.
Da kenne ich mich nicht aus und ich weiß auch nicht, was Taxi da kriegen und zahlen. Und
ja, also als angestellter Taxifahrer, klar, bist du, aber als selbstständiger Taxifahrer und wie viele Taxifahrer, die man so sieht, sind Selbstständige.
Selbstständig,
ja. Kann man ja mal fragen, wie viel die in die Rentenversicherung jeden Monat einzahlen. Ich glaube eher gar nichts. Also wenn man sich um diese Menschengruppe Gedanken macht und Sorgen macht, was ich einen guten Grund finde, dann gäbe es da sicherlich andere Mittel zu helfen. Auf der anderen Seite so dieses, dass man Minimalstandards setzt und dass man sagt, ein Taxifahrer muss halt eine bestimmte Ausbildung haben. Das reicht nicht, dass der einfach nur einen Führerschein hat, sondern er muss halt, weil er transportiert den ganzen Tag über Menschen und er muss vielleicht öfters mal zum Gesundheitscheck, um zu gucken, dass er keine Drogen nimmt. Finde ich irgendwie jetzt.
Also ich weiß auch gar nicht. Also früher gab es mal so ein, also wo ich, also ich habe mal so einen Personenbeförderungsschein gemacht.
Ne? Ah, du hast den?
Ja, krass. Genau. Also musste ich machen, weil ich halt Zivildienst war, ja. Und ich hätte dann ab und zu auch mal Krankenwagen fahren müssen.
Okay.
Und habe ich dann aber nicht gemacht. Das war dann irgendwie anders, aber genau, ich habe aber ab und zu mal Behinderte gefahren auch, ne? Also ich musste dann auch mal so Behindertentransport machen. Und das heißt also, ich habe dann einen Personenbeförderungsschein gemacht. Da muss man, glaube ich, eine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung machen.
Okay.
Und dann muss man noch eine Ortskenntnisprüfung machen. Und dann hat man den, glaube ich, gehabt. Oder irgendwie so.
Nicht so. Klar, irre viel. Aber die müssen öfters mal zur.
Und Ortskenntnis, das braucht man heutzutage nicht mehr.
Ne? Ortskenntnis kann man problemlos streichen, dafür gibt es Navis.
Ja, genau, und da gibt es Navis.
Wobei ich habe mal, dann sollte Navi-Bedienung, sollte dann, weil ich habe, oh Gott, ich bin mal mit einem Taxi gefahren und der machte wirklich den Eindruck, als ob er komplett zugeguckt sei. Und ich habe mir, also er hat, wir sind unten in Kreuzberg losgefahren, da quasi beim Waterloo. Und wollten halt hierher. Und was ungefähr 10 Minuten Fahrt sind und ungefähr 7 oder 8 Minuten davon hat er gebraucht, um unsere Adresse ins Navi einzugeben. Okay. Und ich habe ihm mehrfach gesagt, auch wirklich aus schierer Angst um mein Leben.
Aber ohne Scheiß,
ich sag dir, wo du lang.
Euer Straßennamen ist echt schwer.
Ja, aber wenn er wirklich mit Vollgas auf eine Kreuzung, auf eine rote Ampel zufährt, weil er nebenbei den Straßennamen eintippen will. Mhm. Und ich habe ihn schon auf dem Display gesehen. Ich sitze hinten drinne und ich sehe quasi an ihm vorbei, sehe ich, da der dritte Eintrag von oben. Nee, das steht hier nicht. Doch, das steht da. Rot. Also es war wirklich...
Ja, manche Leute sollten grundsätzlich keine Taxi fahren. Ja, also da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. So.
Also Navi-Ausbildung, finde ich, könnte man ruhig mit Navi, einfach Navi-Bedienung...
einfach einen Idiotentest, dass man da irgendwie die ganz krumm...
Genau, also es ist... Also bestimmte von diesen Regeln haben durchaus ihren Sinn.
Naja.
Und ein Teil dieser Regeln sind definitiv umänderungswürdig.
Ich habe auch überhaupt nichts gegen Regeln. Es sollte halt dann nur so sein, dass irgendwie für alle die gleiche Regel gilt. Ne? Also nur weil irgendjemand halt irgendwie ein altgesessenes Taxiunternehmen ist oder so etwas oder sich Taxi nennt und deswegen irgendwie etc. Also das finde ich dann wiederum albern. Also das zu sagen so, es darf jetzt nichts neben den Taxis geben oder sowas, das finde ich jetzt irgendwie doof.
Das sagt ja auch tatsächlich niemand. Okay. Also die wollen ja gar kein Taxi sein, weil mit Taxi wären viele, sie sind ja Mietwagen.
Ja, ja.
Also Mietwagen mit Chauffeur sozusagen. Ja. Und Und für die sind die Auflagen viel, viel geringer. Also da ist auch, da wird tatsächlich, glaube ich, auch von Uber relativ geschickt halt so dieses, oh Gott, wir wollen doch eigentlich nur unser kleines, nettes Geschäft machen und in Wirklichkeit,
Und ihr tötet uns alle.
Und ihr wollt uns, und wir wollt ja nicht, dass wir das, was wir günstig,
also
dass
mir
wir
in den Taxi fahren. Halt im Endeffekt egal, mir ist Uber egal, ich glaube ja sowieso und ich hoffe eigentlich, dass es jetzt so schnell wie möglich mal alle Taxifahrer ihre Jobs verlieren und wir endlich mal selbstfahrende Autos haben, die ganze Zeit herumfahren und die ich per App rufen kann und dann kostet das auch nichts mehr. Dann ist das cool. Also das ist das, was ich will. Und was da bis dahin an Geraffel kommt und ob Uber oder Taxi oder was hast, das interessiert mich doch nicht.
Alles Brückentechnologie. Ja, und, so ein bisschen.
Und die sollen alle arbeitslos werden. So.
Ja, arbeitslos ist dann halt das nächste Problem, ne?
Ja.
Darüber müsste man sich eigentlich langsam mal Gedanken machen, wie man mal. Also das hast du neulich so schön getwittert. So schön hast du das getwittert.
Ja. Ich meinte irgendwie aus Arbeitskraft wird Automatisierung und aus Arbeitslohn wird Kapitalrendite. Ersteres ist zu befürworten und zweiteres muss umverteilt werden.
Genau.
Ja. Und das große Problem ist halt einfach, Automatisierung ist eine tolle Sache, aber Automatisierung heißt erst einmal, dass statt der
dass jemand seinen Job verliert.
Das heißt erstmal, dass jemand seinen Job verliert. Also das zweite heißt aber auch, dass was vorher Kosten für Arbeit waren, das heißt also sozusagen Grenzkosten, also Kosten, die pro Produkt und pro Arbeitsschritt sozusagen wieder zurück in die Gesellschaft geflossen sind, dadurch, dass halt Löhne ausgezahlt wurden, ne? Das Geld wird jetzt eingespart. Es gibt nur noch die Investitionskosten für die nächste Maschine, für die automatisierte Auto und so weiter und so fort. Und diese Investition fährt dann bei praktisch kaum mehr Grenzkosten, tut es seine Arbeit und erhöht dadurch die Kapitalrendite. Das heißt also, im Endeffekt, alles, was dir deine Grenzkosten spart, ja, erhöht deine Kapitalrendite.
Genau.
Und das heißt mit anderen Worten, das Geld konzentriert sich dadurch immer noch mehr bei den Kapitalisten. Und
bei denen, die ursprünglich mal das Geld hatten zu investieren.
Genau, bei den Leuten, die halt die Investitionen gemacht haben.
Genau.
Und das ist halt ein großes Problem. Und ich glaube, ein Großteil unserer Umverteilungsprobleme und unserer Geldkonzentrationsprobleme resultieren aus diesem, aus genau dieser strukturellen Veränderung, die gerade stattfindet. Ich habe jetzt gerade ein sehr interessantes Buch gelesen. Jeremy Rifkin, der schreibt ja immer ganz gerne so Zukunftsgassenhauer, so Near-Zukunfts-Sachbücher. Er hat damals schon, ich glaube, in den 90ern hat er schon die Postarbeitsgesellschaft prophezeit. 2000 war sein Buch Access, das immer noch relativ krasse Gültigkeit hat, finde ich. Und jetzt hat er halt gerade sein neues Buch und das ist The Zero Marginal Cost Society. Und da geht es darum, dass wir momentan auf eine Gesellschaft zusteuern, in der es praktisch keine Grenzkosten mehr gibt, ne? Wo die Grenzkosten so nach und nach sozusagen asymptotisch gegen Null gehen. Für alle möglichen Dinge. Und zwar, das ist einerseits natürlich aus dieser Automatisierung. Das heißt also, du eliminierst aus allen Dingen und aus allen Wertschöpfungszyklen sozusagen die Arbeitskraft raus. Und damit eliminierst du natürlich auch einen Großteil der Grenzkosten und hast dann halt nur noch diese Investitionskosten. Du eliminierst aber auch zum Beispiel durch die regenerativen Energien die Grenzkosten. Ne? Also wir sind halt noch nicht so weit, aber diese regenerativen Energien, das war mir jetzt auch neu, das sagt er jedenfalls in seinem Buch, entwickeln sich entsprechend Moore's Law weiter.
Okay.
Die Solarzellen werden sozusagen alle 2 Jahre irgendwie verdoppeln ihre Leistung.
Okay. Oder sowas, ja. Obwohl, das in der Richtung habe ich schon mal was gehört. Ja.
Das heißt also mit anderen Worten, wir werden halt bald schon so leistungsfähige Solarkollektoren haben, dass wir, dass das sich richtig lohnt. Ja? Mhm. Und das ist dann halt einfach, und da sieht er dann halt auch so diese diese Energiewende, dass halt wir alle plötzlich dann einfach investieren und sagen so, wir kaufen uns jetzt hier unseren Solarpanel und produzieren unseren eigenen Strom und speisen das ins Grid ein und im Endeffekt haben wir dann nur noch einmal diese Investitionskosten und dann halt Strom for free, also Energie for free, ne?
Naja, man muss es noch warten, aber
ja. Ja, aber diese Wartung ist halt wirklich vernachlässigbar. So, ne?
Also es wird deutlich billiger dadurch.
Genau. Und vor allem halt keine Grenzkosten. Es ist nur noch diese Investitionskosten und keine laufenden Kosten mehr. Ne? Während du halt früher mal alles laufende Kosten hattest. Und dann sieht er halt irgendwie noch weitere Sachen. Internet of Things, ja. Mhm. Irgendwie, wir werden uns halt irgendwie hier, die Dinge werden alle intelligent, deswegen werden, wird auch sowieso effizienter mit Energie umgegangen. Die Dinge werden halt, Produktionsprozesse werden halt automatisiert, weil sie halt unflexibilisiert und so weiter und so fort. Dann haben wir halt noch, was er noch sagt, irgendwie 3D-Drucker werden halt bald soweit sein, dass wir halt auch unsere Dinge, die wir halt so haben, die werden wir einfach ausdrucken, ne? Irgendwelche Sachen, die wir brauchen, die drucken wir dann halt einfach. Und das ist so seine Zukunftsvision. Das heißt also die totale Elimination von jeglichen Grenzkosten aus der Gesellschaft. Und das, und sagt er dann halt, ist dann das Ende des Kapitalismus. Interessantweise, weil das eigentlich halt erstmal das Gegenteil ist. Ne? Das ist jetzt der totale Kapitalismus, alles ist nur noch Kapital, es gibt gar keine Arbeitskraft mehr, es gibt gar keine etc., sondern alles ist Kapitalismus. Aber er sagt dann halt, dass im Endeffekt also rein nach der ökonomischen Theorie ist sozusagen dass die totale Effizienz. Also wenn du halt die Grenzkosten eliminiert hast, dann bist du sozusagen total effizient. Und dann kannst du aber auch nicht mehr, ab einem bestimmten Punkt mehr Geld nehmen als deine Grenzkosten. Ne? Also aufgrund von sozusagen Konkurrenz, ne, musst du dann halt, kann dann immer jemand sagen, so, ich mach das aber nochmal billiger.
Außer Apple.
Weil du hast halt keine Grenzkosten mehr. Und das heißt mit anderen Worten, irgendwann werden diese Preise von allem werden dann auch auf die Grenzkosten fallen und dann hast du aber gar kein Geld mehr, um sozusagen Investitionen zu refinanzieren. Und dann kommst du irgendwann auf diese Idee zu sagen, so ja, wir müssen diese Infrastruktur, wir müssen alle, also der Witz ist halt, wenn alles was grenzkostenlos wird, ja, wird im Endeffekt zur Infrastruktur. Verstehst du, was ich meine? Also es ist halt dann nur noch, es sind dann halt nur noch Dinge, die da sind und die irgendwie funktionieren müssen, die aber keine laufenden Kosten verursachen.
Erstmal verursachen Infrastruktur durchaus sehr hohe laufende Kosten?
Nicht zwangsläufig. Also
teilweise schon.
Also was du jetzt meinst mit Wartung und solche Geschichten, das ist wirklich verschwindend gering, ne?
Hängt immer von der Infrastruktur ab.
Also vergleichsweise. Also natürlich, ne, also natürlich kannst du auch 1 Million pro Jahr irgendwie in Infrastrukturerhaltungsmaßnahmen reinstecken, aber das ist dann halt sozusagen verglichen zu den Investitionskosten sind das halt immer sehr, sehr geringe Mengen.
Naja, aber ich meine so, erstens wehren sich ja die entsprechenden Anbieter der Technik dagegen, dass ihr Produkt zur Infrastruktur wird.
Genau.
Ganz massiv, das kriegt man ja, also ich meine, das sieht man ja auch, diese hatten sie ja eine Zeit lang und rollen sie jetzt ja auch wieder zurück, also das DSL-Netz und die Telekom, die plötzlich keine Flatrates mehr verkaufen will, obwohl, und das ist ja die Argument, genau. Sind ja die Argumente der meisten, naja, Moment mal, es ist doch eh schon bezahlt, in dem Moment, in dem ich meine, warum soll ich, ob jetzt 10 Gigabyte oder 1000 Gigabyte darüber übertragt, das macht doch keinen Unterschied mehr.
Ja.
Das sind ja keine Kosten.
Ja.
Und da probieren sie ja quasi diesen Status quo wiederherzustellen und so zu tun, als ob dafür Kosten entstehen würden.
Genau.
Und spannen dafür die Politik ein. Und da sieht man ja mal, was das für ein Kampf ist. Das erlebt man ja durchaus auch in anderen Bereichen. Also ich meine, das haben wir ja beim geistigen Eigentum in Anführungsstrichen hat man das ja sehr ähnlich. Da ist das ja eigentlich und da ist es.
Man will das dann künstlich verknappen. indem man den Zugang zu reguliert.
Genau, und sich Monopole aufbauen, genau. und bisher ist es auch immer gut gelungen,
Rifkins Punkt ist halt einfach, dass er sagt, okay, es macht dann halt auch keinen Sinn mehr, das kapitalistisch zu organisieren. Wenn du diese Grenzkosten null hast, dann macht es eigentlich mehr Sinn, wenn du halt so eine allmendemäßige Bewirtschaftung hast. Wenn halt sozusagen die Gemeinschaft das Geld zusammenkriegt, und um die Investition zu machen, weil wenn das dann halt einmal sozusagen etabliert ist, dann läuft es ja. Und also es gibt halt diese Theorie der natürlichen Monopole, ne? Mhm. Natürliches Monopol wird immer dann bezeichnet, wenn du eben genau solche Infrastruktur hast, also extrem hohe Investitionskosten und relativ geringe laufende Kosten. Mhm. Beispielsweise das Schienennetz, ja. Du schmeißt halt erstmal, musst halt erstmal ganz, ganz viel Geld hinschmeißen, um irgendwelche Schienen zu verlegen. Mhm. Und dann, wenn du die Schienen gelegt hast, dann musst du sie zwar noch warten, aber das ist halt
vergleichsweise mit den einmaligen Investitionskosten.
Genau, verglichen mit den einmaligen Investitionskosten relativ gering. Und deswegen macht es dann halt Sinn. Also nehmen wir an, du bist jetzt Kapitalist, hast die Schienen verlegt und dann hast du halt eine bestimmte Gruppe, Kundengruppe X, ja, die halt irgendwie daran interessiert ist, diese Schienen zu nutzen. Das sind 100 Leute oder sowas, ja. Und dann kannst du diese Schienen bewirtschaften und dann sagst du halt, ich habe folgende Investitionen getätigt und will die über 5 Jahre abschreiben. Und dann sagst du halt, okay, diese 100 Leute werden dann über die 5 Jahre verteilt so und so viel Geld da sozusagen investieren müssen. Und dann kann ich den Preis berechnen, den ich dafür haben will, ne, um die Investition wieder reinzubekommen. Jetzt hast du aber plötzlich einen Wettbewerber, ja, der sagt, okay, geiler Markt, möchte ich auch mitspielen. Nimmt halt auch die gleichen Investitionen, muss dieselben Investitionskosten aufbringen wie du, mhm, ne? Also denselben Batzen Geld, und legt einfach mal Schienen neben deine Schienen. Ne? Du siehst schon, wie absurd das ist. Also macht das und kann dann aber halt tatsächlich nur noch die Hälfte der Leute bespielen, ne? Weil die Gruppe der Leute, die das nutzen wollen, ist nicht größer geworden, mhm, sondern im Endeffekt sind jetzt zweimal die Investitionen doppelte Investitionen auf die gleiche Anzahl von Leute verteilt werden. Das heißt sozusagen, für die Gesamtgesellschaft macht das keinen Sinn. Mhm. Ne? Also alle zahlen drauf und es ist eine Lose-Lose-Situation sozusagen. Und es ist wirtschaftlich unsinnvoll. Und deswegen redet man da halt von natürlichen Monopolen, weil sozusagen es wäre unnatürlich, da jetzt ein zweites, halt kein Monopol für Schienennetz zu machen.
Also der Overhead wäre so gigantisch hoch, dass sich das eigentlich nicht lohnt.
Genau, also es ist halt sozusagen für die Gesellschaft ist es Quatsch. Ah, okay. Ne?
Also sozusagen die Richtung ist nicht, also ist die, dass es in so vielen Bereichen einfach keinen Wettbewerb gäbe. Also nicht, dass es sich kapitalistisch nicht lohnen würde, so würde ich es jetzt zumindest verstehen, sondern sich Wettbewerb, also in dem Moment, in dem einer in einem Markt drin ist,
also für die Wohlfahrt der Gesellschaft, man sagt immer, ja, die Wohlfahrt der Gesellschaft, also in der Ökonomie, sozusagen der meiste Nutzen der meisten, ne? Mhm. Der würde dadurch verringert, wenn ein Wettbewerber versuchen würde, dem Konkurrenz zu machen.
Okay. Und dass wir uns immer mehr in eine Gesellschaft entwickeln, wo es sozusagen solche natürliche Monopole gibt.
Genau.
Wo wir eigentlich jetzt schon fast in so einer Situation wäre, dass es eigentlich am sinnvollsten wäre, wenn es nur einen Mobilfunkprovider gibt und nicht überall alle ihre Antennen in die Landschaft
stellen müssten. Genau, also rein von den Investitionskosten her, ja, würde das halt total Sinn machen. Das Problem ist natürlich aber trotzdem, dass halt du immer noch die strukturellen Probleme eines Monopols hast,
klar,
der natürlich seine Monopolstellung dann ausnutzt und so weiter und so fort. Deswegen wird dann ja auch, zum Beispiel, wir haben ja ganz viele solche Mischmodelle, ne? Also die Telekom, der gehört ja einen Großteil aller Leitungen, die immer noch, mhm, am Start sind, und da mieten sich dann halt andere Provider mit ein. Mhm. Ne? Und die Regulierungsbehörde setzt dann einen Preis fest, zu der dann die Telekom das vermieten muss.
Genau.
Ist natürlich auch alles irgendwie so mehr oder weniger ein bisschen fishy so. Denn das ist natürlich auch ein bisschen willkürlich, wie hoch ist der Preis. Und
ich glaube, so willkürlich ist das gar nicht. Die Telekom kann da nämlich auch gegen klagen und sowas. Also genau, das machen sie auch gerne.
Die Telekom hat da ein Wörtchen mitzureden. Ne?
Ja, ja.
Also. Und dann muss das irgendwie bewiesen werden, wie viel Kosten die Telekom dazu hat und so weiter und so fort. Ne? Aber
alle müssen ihre Kalkulationen brav vorlegen und so.
Genau.
Aber es ist im Endeffekt ein System. Also klar, es ist jetzt nicht die die unsichtbare Hand, die das alles schon reguliert und das ist nicht so wunderschön funktioniert von ganz alleine, aber es funktioniert relativ okay. Also jetzt, also in Deutschland haben wir zwar jetzt bei Weitem nicht das allerbeste Internet auf der Welt, aber es könnte auch schlimmer sein.
Ja.
Also es gibt, gucke ich jetzt wieder nach Amerika.
Ich bin auch gar nicht so doll auf Riskwins Seite, aber er stellt jetzt halt einfach die steile These auf und sagt, all das führt dazu, ne, dass übrigens auch noch genau, was er auch noch mit meint, ist diese ganze Sharing Economy, dass halt also man besitzt nicht mehr die Dinge, sondern man hat nur noch sozusagen Zugang zu denen, ne? Halt so Carsharing-mäßig und so.
Mhm.
Auch noch als weiteren Trend. Und jedenfalls, er sagt halt, dass diese Commons-based Geschichte als sich etablieren wird als als Gegenpol zum Kapitalismus und dass dieses Commons-based Ding größer wird als der Kapitalismus. Der Kapitalismus wird sozusagen in den Hintergrund treten und als dominierendes System abgelöst werden dadurch.
Also
fand ich auch eine sehr steile These.
Ich muss dir ein Buch drüber schreiben.
Naja.
Also meine Vermutung wäre eher die, dass halt diese Konzentration des Kapitals halt, das, die wir jetzt so erleben, also dass dieser Prozess jetzt erstmal sich weiter fortsetzt und halt das Kapital immer weniger sich sammelt und ein immer größerer Teil der Bevölkerung es immer schwerer hat, eben noch eine Jobmöglichkeit zu finden oder beziehungsweise sein Einkommen. Und das eigentlich dann dazu führen wird, dass halt alle Kapitalisten plötzlich umgebracht werden, weil man halt eigentlich...
Die alte Fackeln und Mistgaben will in Theorie.
Gute alte Fackeln. Die gute alte Fackeln und Mistgaben. Ja, also es gab auch so ein Artikel von irgendeinem Typen, so The Pitchforks are coming for us. Also es war halt so irgendein Supermilliardär aus Amerika, der... mit Amazon sehr, sehr reich geworden ist und meinte so, hey, wenn das so weitergeht mit der Konzentration des Kapitals, dann sind wir tot. Mhm. Das ist ja wirklich sein Bild sozusagen. Aber ich glaube, irgendwann hat man halt, man muss dann halt umverteilen, weil man hat, also dann hätte man wirklich die absurde Situation, dass einige, wie es ja schon jetzt so ist, dass sehr, sehr wenige mehr haben, als sie in 1000 Leben ausgeben können, wohingegen die absolute Masse der Gesellschaft quasi nicht überlebensfähig ist. Und dann spätestens dann bist du an einem Punkt, wo du eigentlich gar keine andere Wahl mehr hast als
so. Und jetzt würde der Kapitalist sagen, also beziehungsweise der neoklassische neoliberale Kapitalist, würde jetzt sagen, wieso? Es gibt eine Umverteilung und zwar dadurch, dass die Dinge billiger werden. Ne? Also es geht nicht mehr sozusagen in Form von Arbeitslohnerhöhungen und so weiter und so fort, sondern im Endeffekt dadurch, dass wir halt diese Zero Marginal Cost sozusagen erreichen, werden halt auch immer die Dinge billiger. Und das ist dann sozusagen die, man redet dann von der Konsumentenrendite, ne? Das ist dann die Konsumentenrendite.
Ja.
Mehr Automatisierung bringt billigere Produkte, bringt vielleicht bessere Produkte und so weiter und so fort und höheren Lebensstandard. Und das ist dann sozusagen die Kapitalrendite. Also nicht die Kapital, sondern die Konsumentenrendite. Das ist eine interessante Geschichte, auch wenn man sich das überlegt. Viele sagen ja, wir sind so am Ende des Wachstums. Ne? Mhm. Unsere Ökonomie kann nicht mehr wachsen. Und Wachstum bezieht sich ja immer auf das Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt, je nachdem, wie man es sehen will. Und das heißt also an dieser Gesamtwertschöpfung einer Gesellschaft. Und wenn Dinge einfach billiger werden, ne, dann wird das ja nicht mehr darin abgebildet, dann wird das ja nicht mehr in Abwachstum abgebildet, sondern wenn Dinge einfach billiger werden, dann schrumpft eigentlich die Ökonomie. Ne? Also wenn man sagen würde, okay, alles wird einfach nur billiger, alles was da ist, wird billiger, wenn das nur passieren würde, dann würde ja die Ökonomie schrumpfen.
Dann hättest du eine Deflation.
Genau. Und wahrscheinlich würdest du dann irgendwann auch weniger Löhne zahlen. Und wir haben das ja auch schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren. Man
zahlt auch weniger Löhne.
Seit 15 Jahren haben wir eine Reallohnentwicklung, die rückläufig ist.
Ja, in Deutschland.
Und, in Deutschland. Und aber gleichzeitig haben wir eigentlich keinen großen Einbruch des Lebensstandards. Ne? Und zwar, und das liegt dann halt darum, dass halt Dinge billiger werden. Also es gibt Dinge, die auch teurer werden, ne? Aber es gibt halt, wir haben halt auch mittlerweile also wir haben halt keine Inflation zumindest seit,
ja, wir haben
auch genau ziemlich gleicher Zeit.
Also, wir haben fast keine Inflation. Ich weiß nicht, ob das nicht...
und wir haben aber gleichzeitig, ne, ja. Haben wir beispielsweise in den letzten 10 Jahren einfach zum Beispiel viel, viel zu gleichen Preis oder weniger Preis zum Beispiel bessere Rechner gekriegt, ne, und schnell, also um wahnsinnig viel schnellere Rechner gekriegt.
Ja, aber andere Dinge sind auch deutlich teurer geworden. Mhm. Und ich glaube, was diese Rechnung...
Was ist deutlich teurer geworden?
Also hier in Berlin zum Beispiel die Mieten.
Ja, genau, das wäre so ein Beispiel. Und Miete, das darf man auch nie außer Acht lassen, ist halt der Großteil jeder Haushaltskalkulation.
Ein Drittel bis über die Hälfte.
Genau. Und wobei Berlin natürlich ein bisschen auch eine Ausnahme.
Natürlich, ist, ne? Also in Berlin sind die Preise unabhängig davon, ja. Aber jetzt, wenn man in Berlin wohnt, dann ist das schon deutlich zu spüren, die steigenden Mieten. Ich glaube, man merkt es auch an anderen Bereichen. Also ich glaube, dass wenn man bei bestimmten Produkten, also Lebensmittel werden wahrscheinlich nach wie vor etwas billiger werden. Mhm. Aber wenn man bestimmte Qualitätsansprüche an Lebensmittel hat, zahlt man, glaube ich, schon auch deutlich mehr als noch vor 10 Jahren oder sowas. Also da merkt man, also ich glaube, es gibt Bereiche, wo es, und mein Eindruck ist, dass da der Durchschnitt, also zu sagen, das Bruttosozialprodukt wächst ja und ist ja gar nicht kleiner, aber dass man da eben bei dieser Rationalisierung hast du halt, es gibt ein paar Leute, denen geht es schon noch tendenziell, also ich zum Beispiel, mein Einkommen ist in den letzten Jahren rapide gestiegen und ich verdiene nicht weniger oder genauso viel wie damals, sondern deutlich mehr, und dafür gibt es halt so und so viele
andere. Moment mal, Johnny hat weniger gezahlt als Facebook?
Ja, man glaubt's nicht, aber die alte Kapitalistensau.
Krass.
Johnny gezahlt?
Nee. Wo ist nochmal der Öffner?
Den habe ich hier.
Ah, okay.
Aber das ist halt, aber auch unabhängig davon ist mein Einkommen deutlich gestiegen. Aber sozusagen auf mich kommen dafür 3 andere Leute, die ihren Job schlicht und ergreifend verloren haben und jetzt vielleicht und seitdem auch keinen neuen gefunden haben und die von einem mittleren Einkommen so auf Hartz-IV-Satz runtergefallen sind.
Wahrscheinlich haben deine Apps, die du programmiert hast, schon tausende von Arbeitsplätzen gekostet.
Naja, also ich arbeite im Augenblick gerade bei einer Firma, die heißt GoEuro, und da geht es darum, Flugtickets und Bahntickets und Bustickets zu verkaufen.
Dein Glück, dass die ganzen Reisebüros schon lange dicht sind.
Also. Ja, aber im Endeffekt, es geht genau darum, wo früher an jeder Bushaltestelle irgendein Typ saß und dir halt ein Ticket verkauft hat, damit du damit fährst. Das macht jetzt meine App, nicht nur meine App, aber eben auch, und da sind halt plötzlich 50 Leute, die früher den Job machen, den früher 10.000 gemacht haben. Also insofern ist das gar nicht mal so extrem abwegig. Ja. Und und damit diese Leute nicht verhungern, ich finde es gut, dass man übers Telefon sich Tickets kaufen kann, und ich finde es gut, dass da nicht irgendwelche Leute in irgendeiner dummen Bushaltestelle rumsitzen müssen und den ganzen Tag darauf warten muss, bis endlich mal jemand vorbeikommt und ein Ticket kauft. Ja. Aber ich will nicht, dass die Leute verhungern oder schlecht leben.
Wie wir früher immer in Reisebüros waren. Das war so etwas, also so Reisebüros war so ein ganz normaler, das gehörte so zum, das war so eins von den Geschäften, die halt überall waren. Ne? Also es gab an jeder Fußgängerzone gab es ein Reisebüro.
Ja.
Einfach weil irgendwie, das gehörte mit dazu. So, das war so, gehörte so zum Setting jeglicher Innenstadt. Und das ist halt, also ohne dass ich es wirklich gemerkt hätte, ne, ist es aber einfach weg.
Es ist auch nicht das Einzige, was weggefallen. Also ich meine, so Technikläden, die, also so Saturn und Mediamarkt, den geht es ja zusehends dreckiger durch diese.
Die gibt es ja noch.
Also die gibt es noch, aber dann geht's, also die sind ja selber die erstmal die kleinen Technikläden alle platt gemacht haben. Also die,
Und sie haben die Technik gekauft, mit der man dann ohne sie.
Genau, sie haben sich selber überflüssig gemacht. Was sind denn noch so andere Sachen, die so total weggefallen sind? Also eigentlich haben wir nichts mehr außer Läden und so. Es gibt doch so ganze Klassen von der Rechercheladen, wo man früher hingegangen ist, wenn man mal auf gut Glück was finden wollte.
Guten Tag. Ich hätte gerne folgenden Suchbegriff gesucht.
XXX, genau. Geile Ärsche. XXX,
Titeln en masse.
Aber was hatte ich, neulich hatte ich noch sowas, was einfach aufgehört hat zu, also Zeitung, ich habe neulich, habe ich das, und es könnte wirklich das letzte Mal in meinem Leben gewesen sein, eben als ich ins amerikanische Konsulat wollte, um mir ein Visum zu holen, ironischerweise, habe ich mir eine Zeitschrift gekauft, eine CT. Aha. Und weil ich halt nichts, wirklich gar nichts, nicht mein Kindle mit dahin nehmen durfte, ja. Und ich wusste, dass ich eine längere Wartezeit vor mir hatte. Und das war auch lustig, das war so, da wollte ich fürs Techniktagebuch wollte ich daraus einen Artikel machen, weil es war so, ich bin so in den Laden rein und ich habe so ins Regal gegriffen und es war so eine Handbewegung und also so diese Handbewegung saß noch, ja. und die CT, die war auch irgendwie dünner geworden als früher. Früher war die immer so dick und so, und das Papier fühlte sich auch ein bisschen anders an. Und irgendwie war es vertraut und irgendwie aber auch fremd.
Ja, ja.
Und es hatte schon, also ich wollte diese ganze Geschichte dann so ein bisschen aufziehen, so als ob man so seine Ex-Freundin trifft oder sowas. Ja, so irgendwie
so ein bisschen awkward.
Irgendwie schön, sich mal wieder zu sehen.
Ja.
Aber so, wenn man ehrlich ist, ach, so richtig vermisst haben wir uns eigentlich auch nicht. und so ging mir das da mit den Zeitschriften.
Ich war auch dabei, also ich überlege auch gerade einen Blogpost mal zu schreiben. Ich hatte letztens einen freien Tag gehabt, ne? Ich habe ja jetzt die ganze Zeit Buch geschrieben und da habe ich immer durchgeackert wie ein Bescheuerter und hatte irgendwie, glaube ich, die letzten 2 Monate, 2 Tage frei. Und einer von diesen 2 Tagen war dann dummerweise auch noch mein Telefon kaputt.
Ja.
Das war in dem Sinne, dass ich es nicht mehr laden konnte.
Hat das so funktioniert? Weil, haben sie einmal kurz reingepustet und
genau,
alles?
Genau, ja, sie haben das rausgeprokelt. Haben sie so direkt rausgeprokelt.
Das geht wieder. Das ist.
Ja. Egal, auf jeden Fall, ich konnte es halt zu der Zeit nicht laden.
Und ich muss das Leute nach der Uhrzeit fragen.
Und auf einmal, das war wirklich krass. Also halt wirklich so dieses, ohne Telefon, ne? das hatte ich halt wirklich seit Ewigkeit nicht mehr. Und man glaubt gar nicht, wie viel dran hängt, ne? Also man muss dann halt, also vor allem, wo ich dann halt meinen freien, das war, ich hatte, der freie Tag war am nächsten Tag, also und
MS Pro macht blau.
MS Pro macht blau und weiß aber, er wird an diesem Tag auch kein Telefon haben. Das heißt also mit anderen Worten, alle Verabredungen, die ich für diesen Tag machen muss, musste ich vorher machen.
Ja.
Das ist erstmal so, das hört sich erstmal okay an, so kann man ja mal machen. Ne? Das Problem ist aber, dass natürlich alle anderen, mit denen ich diese Verabredung machen muss, die ernste Lage nicht verstehen.
Ja? Ich schicke dir noch eine SMS.
Genau so, ja, lass uns ja morgen wann hier treffen irgendwie lassen. Will. Und sorry, wir müssen das jetzt wirklich ganz konkret absprechen. Und du kannst mich dann nicht mehr erreichen, wenn es irgendwie was dazwischen kommt. Wir müssen uns jetzt konkret verabreden, so, ja. Und dann hat das auch geklappt. Also ich habe dann halt mit ein paar Leuten dann sozusagen Verabredung ganz konkret gemacht. Und aber ich musste jedem Einzelnen erst einmal den Ernst der Lage halt ganz klar auf den Tisch legen, weil das weiß ja auch gar keiner mehr, wie die Verhaltensweisen waren, bevor man ein Telefon hatte, also ein Handy. Und das geht ja nicht um Smartphone, sondern wirklich Handy, ne? Da gibt es übrigens auch eine schöne Anekdote, die würde ich, glaube ich, dann auch mit reinschreiben ins Techniktagebuch, wie ich das allererste Mal mit diesem veränderten Verhalten in Berührung kam. Es war nämlich so, dass ich damals noch Student war und ich war einer der Letzten, die ein Handy hatte, ne? Also ich gehörte zu den absoluten Spätzündern, was so Handy angeht. Und ich habe damals in Lüneburg studiert. Und wir haben dann immer ganz oft, waren wir dann am Wochenende in Hamburg unterwegs, was halt so eine halbe Stunde im Zug unterwegs entfernt ist. Und da haben wir dann halt irgendwie Party gemacht, ne, so durch die Clubs gezogen. Und da hatte ich dann mich mit Freunden verabredet, halt irgendwie in Clubs zu gehen. Und ich war im Gegensatz zu denen, die sind dann aus Lüneburg gekommen, ich war gerade schon in Hamburg, weil ich da irgendwie gearbeitet habe noch, ich habe da noch einen Job gehabt. Und dann haben wir uns halt an so einem Ort zu einer bestimmten Uhrzeit getroffen. Und dann bin ich dann einfach hingefahren Und dann war da halt niemand. Dann warte ich und immer noch niemand. Und dann war da immer noch niemand. Und dann war da immer noch niemand. Und dann bin ich dann irgendwann nach Hause wieder gefahren. So, ne?
Was wolltest du anderes tun?
Genau. Und dann am nächsten Tag habe ich dann halt diese Freunde, teilweise so Freunde von, die da involviert waren, getroffen. Und die meinten dann so, ja, wir hatten dann noch irgendwie, jemand hat dann angerufen und dann sind wir dann doch noch woanders hin. Warum hast du nicht angerufen? Nicht so, ich habe kein Handy. Ah, stimmt, ja, du hast ja kein Handy. Also, das war dann für mich tatsächlich genau der Initialpunkt, wo ich merkte so, Moment mal, ich bin das Problem.
Ja.
Ich bin das Problem. Ne? Also nicht, also ich hatte zuerst, war ich echt sauer auf meine Freunde. Aber dann merkte ich halt so, okay, die Welt hat sich weitergedreht und ich habe mich nicht mitgedreht so und ich war plötzlich ein kommunikatives Problem, was den anderen gar nicht so bewusst war, dass ich ein kommunikatives Problem war, weil sie halt schon in einer anderen Welt lebten. Und dann habe ich mir halt auch ein Handy gekauft.
Das ist sehr, ich habe neulich hier auf dem Hof gesessen und habe mich mit einem, kam irgend so ein Junge, der hier Schulferien offensichtlich hatte. Und der hat hier irgendwie Ball gespielt mit einem Arschlochfreund. Und
Arschlochfreund.
Ja, der war so irgendwie so ein bisschen der negative Einfluss. Und ich kannte den halt nicht und so. Der stand dann hier rum und ich habe dann so irgendwann so, hat dann sehr freundlich auch gefragt, so, ist das denn okay, dass ich hier spiele? Und dann habe ich so gesagt, ja, im Augenblick ist es noch okay, aber ich hänge hier gerade Wäsche auf, also bitte jetzt nicht unsere Wäsche runterreißen oder sowas. Und irgendwann will ich mich auch nochmal eine halbe Stunde, will ich mich hier gern hinsetzen. Wäre schön, wenn er dann woanders hingehen könnte. Und dann war er halt nach einer halben Stunde noch da und dann habe ich mich angefangen, mit ihm zu unterhalten. Das eine war, also er hatte mitgekriegt, offensichtlich haben wir das, als er auf dem Hof gespielt hat und wir das dann irgendwie meinem Freund erzählt hat, hat er mitgekriegt, dass ich zu Facebook gehe. Mhm. Ja, was machst du denn da bei Facebook? Dann habe ich gesagt, ich werde vielleicht die App mitschreiben oder mal gucken, aber auf jeden Fall.
Ich mache den Chat.
ich sorge dafür, dass sich alle noch mehr Apps installieren müssen und den Messenger noch zusätzlich, der wird dann auch aufgeteilt in Empfangsmessenger und den Sendemessenger und zum Liken braucht man eine eigene App und ich kenne mir noch tausend Sachen auf. Da wird halt so ein bisschen das so erzählt und das war sehr lustig, weil zuerst war so die totale Faszination so dass jemand, aber die sind doch da, die Apps. Ja. Was gibt's denn dazu? Warum musst du denn da was machen? Ja, die müssen ja auch weiterentwickelt werden. Das machen ja so Leute wie ich halt. Da habe ich so ein bisschen so am MacBook gezeigt, wie ich in eine andere App halt so, guck mal, jetzt ändere ich hier die Farbe und sowas. Das fand er ganz spannend. Und dann hat er mir sein Leid geschildert, nämlich, dass seine Mutter ihm verboten hat, WhatsApp zu nehmen. Benutzen. Ja. Er darf kein WhatsApp installieren. Und dann habe ich ihm zuerst geraten, naja, aber kannst du es nicht trotzdem installieren? Und dann hat er gesagt so, ja, aber ich möchte nicht meine Mutter belügen.
Oh.
Ja, okay, vielleicht hast du recht. Gute Idee, nicht die Mutter belügen. Und aber das ist halt, dann kriegt man ja, also die Mutter hat halt so aufgrund der üblichen Nachrichtenlage, WhatsApp böse, Privatsphäre, bla bla bla, Facebook, alles schlimm. Darum verbietet es ihm, weil sie eben so eine unbestimmte Angst hat davor. Wohingegen dieser Junge das ganz praktische Problem hat, dass er halt aus seinem total aus dem sozialen Kontext ausgeschlossen ist. Und es ist spannend. Vielleicht rede ich auch nochmal mit der Mutter. Sag nochmal Marc Bescheid, dass er so hier mit einem Schrauber rüberfliegen und der Mutter mal links und rechts eine.
Ja, also es ist halt wirklich ein Problem, ne? Also. Naja. Aber nochmal zurück zu den Problemen. Also das Geile war dann halt irgendwie, ich habe dann auch gar nicht gewusst im Vorhinein, was ich für Probleme haben würde. Ne? Also das eine war natürlich, dass ich halt die ganze Zeit wie ein Bescheuerter rumlaufen musste und irgendwelche Wildfremden fragen musste, wie spät es ist. So, ja, weil ich halt keine Uhrzeit hatte und es gibt auch halt keine öffentlichen Uhren mehr. Ne? Es ist halt, früher gab es ja mal ganz viele öffentliche Uhren.
Ja, das ist die ganze Infrastruktur dafür ist weg.
Das gibt es ja nicht mehr, ne? Und deswegen muss ich halt immer irgendwelche Leute anquatschen, so, ey, Entschuldigung, wie spät ist es?
Da wird man wahrscheinlich auch.
Die denken sich wahrscheinlich immer so, was für ein billiger Anmarsch.
Da wird man bestimmt auch schon ganz schön dernig angeguckt.
Ja, also, ging. Also, die meisten Leute waren eigentlich relativ freundlich und haben mir dann auch gleich weitergeholfen. Ja, Ja, eine andere Sache war dann die, ich saß dann so in einem Park und ich meine, ich, wie gesagt, voll im Buch schreiben.
Und starrst du mit deiner Hand?
Und, nee, und dann fallen mir aber natürlich irgendwelche Dinge ein.
Ah, ja.
So fürs Buch oder so. Ja, und dann, scheiße, was mache ich damit? Die habe ich gleich wieder vergessen. Und dann muss ich dann halt erstmal einen Schreibwarenladen ausrufen und habe mir dann tatsächlich Notizblock und Stift gekauft. Ja, also richtig so Notizblock und Stift und habe dann halt meine Gedanken aufgeschrieben. Ich habe, glaube ich, insgesamt 10 Einträge an dem Tag gemacht in diesem Notizblock, ja. Und ja, und habe dann halt irgendwie so meine Notizen dann auch dann weiterverwertet. Aber auf jeden Fall so ging das dann auch. Ne? Also es geht, ne? Es ist alles möglich. Man kann tatsächlich ohne Smartphone über 24 Stunden überleben.
Okay.
Es geht. Aber man.
Lass es nicht drauf ankommen.
Aber es ist echt erstens überhaupt nicht bequem und es ist wirklich,
ja,
wirklich.
Ja, siehst du, du sagst, bloß weil ich mit dem Fallschirm gesprungen bin.
Ja, du bist ja nur mit dem Fallschirm.
Ja,
ich bin ohne Smartphone unterwegs.
Alter, Hut ab! Wieso, richtig? Oder hattest du noch irgendwie. Du hattest doch noch irgendwie ein Notfall-Android dabei oder sowas?
Komplett uncomputerisiert durch
die. Ach komm, du wirst doch noch so irgendein so iPhone 4 irgendwo oder irgendwie sowas gehabt. Nee.
Ich hatte gar nichts.
Das steht mir jetzt bevor, weil Ende der Woche bin ich ja meinen Job los. Mhm. Das Telefon gehört der Firma.
Okay.
Und ich will mir natürlich nicht ausgerechnet jetzt ein neues Telefon kaufen,
mhm,
wo jetzt in einer Woche ein neues ansteht.
Ja.
Das heißt, ich muss mein altes iPhone 4 wieder.
Sag mal, irgendwie diese Screenshots, die da aufgetaucht sind mit diesen riesen iPhones, sind die durchgeknallt oder ist das echt oder?
Na, ich glaube, was sind jetzt die beiden Modelle, die angekündigt sind? 4,5 Zoll und 5 Zoll oder sowas, ne?
Irgendwie sowas. 5,5 ist, glaube ich, das Große, oder?
5,5
oder ist das Kleine sogar?
Ich glaub, nee, das Kleine ist nicht.
Also das Große ist richtig, richtig groß. Also so richtig, so richtiges Fablet.
Also ich glaube, das Große, wenn das Große kommt, mhm, was ja, glaube ich, nach wie vor nicht so richtig klar ist, ob ein Großes kommt,
mhm. Das andere ist auch schon viel größer.
Das andere ist nicht viel größer, aber ist größer.
Ist definitiv größer. Also ist halt so nochmal so. Ist halt so groß wie diese Android-Phones, wo ich dann immer sage: so, ey, warum bringst du eigentlich deinen Fernseher mit hier? Ne?
Also ich habe ja. Ich bin ja an dem Punkt, ich habe Björn Grau zum Beispiel, habe ich irgendwann mal gefragt: so, hä, ist das nicht scheiße mit so einem großen Telefon, was man nicht mit einer Hand bedienen kann? Und quasi alle, die ich seit Jahren befragt habe zu dem Thema, sagen, ey, das ist so geil nach, also ja, es mag ein paar Nachteile haben, aber nach 3 Tagen willst du es nicht mehr missen, sondern einfach. Mhm. Und insofern sage ich da mittlerweile, die werden schon recht haben. Also das ist ja, wenn das jetzt ein bisschen größer wird, das iPhone, dann finde ich das auch nicht schlimm.
Mhm.
Es wird natürlich eine Menge Arbeit werden, die ganzen Apps anzupassen.
Mhm.
Das wird auf der einen Seite relativ okay, weil iOS 7 und jetzt iOS 8 erst recht nochmal da eine Menge, und wer hätte es gedacht, eine Menge Unterstützung mitbringen. Klar, ist natürlich logisch, dass sie das machen, aber auf der anderen Seite wird es nochmal ein Haufen Arbeit sein. Ich frage mich, ob ich dann überhaupt noch ein iPad brauche. Also ich habe die ganze Zeit habe ich immer ein iPad gehabt und ein iPhone.
Hast du ein iPad oder ein iPad Mini?
Dann hatte ich ein iPad Mini.
Mhm.
Wobei ich da schon, als ich das iPad Mini hatte, habe ich gesagt, ach, eigentlich hätte ich lieber wieder ein großes, weil ich finde es irgendwie so luxuriöser, mit so ein schön großes Display zu haben. Im Augenblick, also ich lese gerne und gerade spiele ich total gerne im Augenblick habe ich gar kein iPad, auf dem iPad gespielt und so auf dem iPhone finde ich das immer ein bisschen tiddelig.
Ich mag auch nicht spielen auf dem iPhone, ehrlich gesagt.
Und also ich weiß, es gibt viele Leute, die das machen, aber ich finde Spiele so irgendwie. So auf dem iPad macht das mir großen Spaß, so Casual Games zu spielen, auf dem iPhone nicht so. Und lesen mache ich auch lieber auf dem iPad. Also ich habe, es geht absolut problemlos auf dem iPhone zu lesen und ich weiß, ich lese auch gerade sehr, sehr viel auf dem iPhone, aber ich habe früher, gerade längere Artikel habe ich sehr, sehr viel auf dem iPad gelesen. Das hat mir immer Spaß gemacht.
Kann ich mehr verstehen, ja.
Und da kann ich mir vorstellen, dass da so ein 5 Zoll iPhone oder 5,5 oder wie groß auch immer, dass das dass das dazu führt, dass man eigentlich für solche Sachen gar kein iPad mehr braucht,
okay,
sondern einfach ein schönes, großes Display hat. Und insofern, ich bin einfach gespannt, was kommt. Ich habe ja...
Tja. Also ich fand das ja immer eigentlich bisher ganz cool von Apple, dass sie eben nicht diese Riesendinger da gebaut haben. Und ich fand diese...
Also, ja.
Ich fand die halt einfach vom Formfaktor einfach irgendwie, sie sehen einfach scheiße aus.
Also ich finde dieses Nexus 5, dieses, was jetzt quasi das aktuelle Google-Telefon...
Habe ich jetzt kein Bild von, aber ja.
Also es ist ein deutlich billigeres Telefon, aber als das iPhone, also es kostet... billiger von der Herstellung her, als auch vom,
nicht billiger als
vom
das
Kopf.
iPhone. Ne?
Also so ein Galaxy S5, S4, S5, was da die aktuell, die sind, die sind nicht so wirklich viel billiger als ein iPhone.
Echt? Okay.
Das ist das oder so hier das große HTC oder sowas. Das ist also die Top-Smartphones kosten ähnlich alle.
Okay.
Also wahrscheinlich ist das iPhone das teuerste, aber dann zahlst du halt für ein nicht so irre viel weniger als. Und das finde ich, also das Nexus 5 finde ich ein schönes Telefon. Mhm. So, Punkt. Und auch mit der Displaygröße und sowas. Und ich glaube, das wird, ich hoffe, man wird sich, also ich habe mich damals, lustigerweise, als das iPhone 5 kam, habe ich also das erste Mal am iPhone 5 gesessen und bin erstmal schier verzweifelt, weil auf dem Rücken liegen und das Telefon so in einer Hand über sich halten, mhm, und dann das mit demselben Daumen noch zu bedienen, mit der man es auch hält, damit man sozusagen mit einem so quasi irgendwie nicht so beidhändige Bedienung, sondern halt so über Kopf Einhandbedienung sozusagen. Das ging mit dem iPhone 4 und 4S ging das immer fantastisch und mit dem iPhone 5 bin ich dann plötzlich nicht mehr an den Backbutton gekommen und sowas. Mhm. Und das hat mich so ein, zwei Tage lang wirklich, war das echt anstrengend. Und dann war es irgendwann, ja, so ist es jetzt halt. Und jetzt wirkt halt so ein iPhone 4 plötzlich klein. Und, oder auch schon längere Zeit. Und ich gehe mal davon, ich vermute mal einfach, dass es mit dem iPhone 6 genau das gleiche sein wird. Hm. Also, ich bin sehr gespannt bei den Display-Auflösungen, weil es gibt nämlich, dass sie, es gibt Gerüchte, dass sie, also das hat auch John Gruber, der hat ja so mal wieder so rumorakelt, wie groß das Display sein wird. Und der geht von dreifacher Retina-Größe aus. Also sozusagen, Retina ist 2x, mhm, und also ein Pixel sind auf Retina 2x2 Pixel, also 4 Pixel. Mhm. Und John Gruber geht jetzt davon aus, dass es dann auch dreifach gibt. Also dass sozusagen ein iPhone 3 Pixel, mhm, sind 3x3 Pixel. Damit rechne ich irgendwie überhaupt gar nicht, weil nämlich dann plötzlich man bestehende Apps nicht vernünftig auf dieses Displayformat skalieren, mhm, könnte. Mal gucken. Also ich gehe davon aus, dass es entweder bleibt es bei der Doppel.
Ich verstehe jetzt auch nicht so, warum man da jetzt nochmal die auf, also Retina-Auflösung ist nicht mehr, das, also was soll man da jetzt noch schärfer machen, ehrlich gesagt?
Bei, also im Großen und Ganzen stimme ich dir zu. Bei
hat doch keinen Sinn mehr.
An manchen Tagen bei großer Sonneneinstrahlung sehe ich die Linien noch. Also es gibt Situationen, in denen erkenne ich eine Retina-Auflösung, aber im Großen und Ganzen gebe ich dir auch recht. Also es ist das wäre dann so eine, so, weil die anderen auch eine höhere Auflösung haben, darum brauchen wir jetzt auch höhere Auflösung. Das finde ich eigentlich immer ein dummes Argument, ja, sowas zu machen.
Also ich habe das Gefühl mittlerweile bei den Smartphones, die sind halt einfach auserzählt, so Feature-Set-mäßig. Und jetzt wird einfach nur noch optimiert des Optimierenswillens und der Zahlen wegen. Ne? Also was ich halt, das Einzige, was ich mir von einem Smartphone wünsche, ist eigentlich mehr Akku.
Mehr Akkulaufzeit ist definitiv ein Punkt. An der Sensorikfront kann, glaube ich, noch sehr viel gehen. Das sage ich aber auch schon seit Jahren.
Was denn zum Beispiel?
Also ich finde nach wie vor, Telefone, Geräte sind, also sie, mein Smartphone macht mir sehr öfters mal sehr deutlich klar, wie analog meine gesamte Umwelt eigentlich noch ist. Ja. Also fängt es damit an, also ich habe ja irgendwann mal den Lichtschalter zu meinem Erzfeind erklärt,
ja,
zu meinem Todfeind. Also ich mag keine Lichtschalter, einfach weil sie halt an oder, also wie oft ich jetzt mit der iPhone-Taschenlampe durch die eigene Wohnung latsche, weil ich
diese scheiß Ein-Bit-Technologie, das ist echt,
ja weil es an oder aus ist, genau, und solche Sachen, diese ganze Pulsmesser, also ich finde jetzt so dieses, ich lege meinen Rücken, mein Finger auf den Rücken des Telefons, da wo die Kamera ist, wo es das, die Kamera eigentlich auch selber machen könnte, finde ich jetzt total daneben. Dieses Gerücht, was irgendwann mal aufgetaucht ist, dass Apple die nächste Generation EarPods, also diese Kopfhörer, dass die ein Pulsmesser mit drin, finde ich total plausibel. So dieses erstmal sich selber übermessen sozusagen und sich selber überwachen und die eigenen Gesundheitswerte und sich selber optimieren sozusagen, das kann man natürlich.
Aber ich finde halt, wie gesagt, Puls, also das hatten wir, glaube ich, bei der Sixers-Folge schon. Also ich finde halt irgendwie, was interessiert mich mein Puls, so ehrlich gesagt. Also Blutdruck ist für mich jetzt zum Beispiel relevant, ne? Aber
yeah.
what the Puls so.
Ja, okay, also aber auch der Puls kann bestimmte, okay, das ist
wofür ist der Puls gut, außer dass du weißt, wie schnell dein Herz schlägt?
Indoor-Navigation fehlt in meinen Augen noch komplett.
Das ist aber, glaube ich, weniger eine Frage der Sensorik im Telefon als vielmehr Sensorik, die du im Haushalt installierst, oder?
Ja, aber es ist im Augenblick nicht praktikabel, im Haushalt dafür Sensorik zu installieren. Also ich wüsste jedenfalls nichts, was es in der Richtung gibt. Aber dass mein Telefon zum Beispiel automatisch in den nicht stören Modus geht, wenn ich ins Schlafzimmer gehe und es auf den Nachttisch lege oder sowas. Das finde ich, also ich finde, das ist sowas, was ich bei Android total vermisse, dieses Do Not Disturb, das finde ich beim iPhone total toll. Das
habe ich die ganze Zeit an.
Also bei mir läuft das in der, nicht die ganze Zeit an.
Fast die ganze Zeit.
Aber bei mir läuft das, geht abends automatisch an und öfters mache ich auch noch tagsüber an, weil ich finde es einfach so toll, manchmal einfach nicht gestört zu werden von irgendwelchen Notifications und sowas. Und dass da das Telefon ein bisschen schlau, ja, was könnte man noch an Sensorik sich dann vorstellen? Ich glaube, da gibt's echt noch, ich glaube, da gibt's wirklich noch viel. Also, das ist bloß weil wir jetzt keine Idee, oder weil ich jetzt keine Idee habe, kann ich mir da trotzdem noch viel vorstellen. Und dann halt so Dinge, die dann, also, haptisches Touch-Interface ist sowas, was ich, also das Display-Feedback gibt auf die Eingaben, die ich mache, könnte ich mir gut vorstellen. 3D-Displays könnte ich mir noch gut vorstellen, wenn wir jetzt mal ganz blöd weiterdenken. Überhaupt sowas. Also ich kann mir durchaus vorstellen, so diese Oculus Rift. Kennst du diese 3D-Brille? Ich glaube, in 10 Jahren wird es durchaus verbreitet sein, dass man sowas in der Bahn auf hat. Einfach weil dieses, oh guck mal, ich habe hier nicht irgendwie, also vielleicht nicht exakt diese Lösung, aber dass wir irgendwie eine Lösung haben, dass wir nicht so ein winzig kleines oder meinetwegen auch ein 5 Zoll oder 5,5 Zoll Display, sondern dass wir einfach so ein 120 Zoll Display immer bei uns haben in irgendeiner Form. Ich glaube, das wird noch gehen. Vielleicht wird es auch gar kein Display sein, sondern es wird halt so sein, dass die Informationen irgendwie sinnvoll...
Auf die Retina gebeamt.
Sowas wie Google Glass. Die aktuelle Inkarnation halte ich für ziemliche Scheiße, aber so die Richtung, in die es
geht. Kommt es überhaupt noch irgendwie Google Glass? Ich habe das Gefühl, irgendwie lässt Google das jetzt so still und leise auslaufen, oder?
Das kann durchaus sein, aber das heißt, wahrscheinlich kommt es dann in 5 Jahren von Apple und dann funktioniert es und wird alle verkauft. Also, keine Ahnung, aber ich... Die Idee, dass man die ganze Zeit ein Display im Gesichtsfeld hat, was einen mit sinnvollen Informationen über die Umwelt ausstattet, ich glaube, die ist nicht verkehrt. Also die mag ich nach wie vor.
Die wird auch kommen.
Und da,
aber nicht auf diesem Schrottniveau.
Genau, ist das Display zu scheiße, die Kamera ist zu scheiße, die Rechentechnik ist zu langsam und der Akku hält viel zu langsam. Also sind, an vielen Fronten ist es da einfach noch lang nicht so weit.
Und die Gesellschaft ist noch nicht so weit.
Ja, aber wenn es, aber das ist ehrlich, in dem Moment, in dem so eine Google Glass oder wie auch immer es heißt, wirklich sinnvoll ist und irgendjemand muss es noch finden, aber das eine Killer-Feature hat. Also wenn ich als Vollidiot
alle Leute nackt sehen könnte jetzt.
Alle Leute nicht mehr nackt sehen müsste.
Oder so.
So einfach schwarze Fläche vor deinem Gesicht. Also das finde ich jetzt zum Beispiel.
Diese ganzen Leute mit ihren nackten Gesichtern.
Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte, aber es gibt bestimmt Anwendungsbereiche, an die wir noch nicht mal ahnen, dass es die gibt. Und wenn das dann einmal soweit ist, ich meine, irgendwann hat das doch mal, war das nicht Larry Page, der selber gesagt hat, dass so dieses, dass, wie uncool, also ich glaube, er hat noch entmannend gesagt, was damals für einen nicht ganz unberechtigten Aufschrei gesorgt hat, aber wie uncool es doch ist, wie wir alle mit dem Telefon so Kopf nach unten dastehen und in unsere Hand starren. Und er hat absolut recht. Aber trotzdem ist es gesellschaftlich anerkannt, weil der Vorteil davon einfach so groß ist, dass...
Naja, komm, also es ist noch nicht so anerkannt wie Zeitung lesen.
Ich würde sagen, es gibt sehr viele Bereiche, in denen es ist anerkannter als Zeitung lesen. Mhm. Also wenn mir, ich glaube, in Tokio in der U-Bahn hat keiner ein Problem damit, wenn du in dein Telefon starrst. Aber wenn du mit breit aufgefächerten Armen da sitzt und deine Zeitung liest.
Da ist keine Zeit, da kann kein Platz für, ja.
Genau, da wirst du wahrscheinlich ziemlich angepöbelt werden für. Also, das ist, also ja, ich gebe, also ich finde es auch immer wieder lustig, dass, ja, wir wollen doch hier miteinander reden. Hören Sie doch mal auf, in Ihr Telefon zu starren, nehmen Sie sich doch eine Zeitung. Klar, das macht überhaupt das.
Und lesen Sie hier gefälligst in einer Zeitung wie
genau, ein normaler Mensch. Aber. Das ist doch nur noch eine Frage der Zeit. Wirklich. Also, Und ich. Also, das Handy, also in seiner aktuellen. Die Smartwatch sehe ich noch nicht so richtig. Bessere Spracherkennung.
Das wäre. Genau, also ich glaube nämlich, ganz ehrlich, ich glaube, die Hardware ist auserzählt vom Smartphone. Ich glaube schon, dass du hast recht, da gibt es bestimmt noch irgendwelche Wege, die noch einbestritten werden können. Aber ehrlich gesagt, das sind jetzt nicht mehr die Dinger, die jetzt mal den großen Unterschied machen werden. Mhm. Ich glaube, und das ist halt echt meine Überlegung, warum ich wirklich immer wieder dran denke, irgendwie doch zu Google zu wechseln und zu Android. Solche Dienste wie zum Beispiel Google Now, das sind die Dinge, die halt in Zukunft den Unterschied machen werden. Mhm. Das sind Cloud-Dienste. Ist gar nicht mal die Software mehr, sondern das sind wirklich die Cloud-Dienste. Und da ist dann halt einfach Google und vor allem Datendienste, Synchronisation von Kalendern, E-Mails und hast du nicht gesehen. Und das sind einfach Dinge, die sind, das ist zum Beispiel Google einfach besser, ja. Und diese Daten auch wirklich nehmen und auswerten und dann Assistenten draus bauen und so. Das sind Dinge, ich glaube ehrlich gesagt, da wird Apple in Zukunft hinter Google hinterherbleiben. Und das wird aber dann tatsächlich den Ausschlag geben.
Also das, ich weiß definitiv, was du meinst. Und ich, und bis ich Google Now benutzt habe, habe ich das auch geglaubt. Aber es ist, also das ist das, was ich, vielleicht, weil ich kein Android-Handy habe und darum nicht so weit nutze, dass es sich so weit auf mich einstellen kann, ja, oder wie auch immer. Ich
habe Google Now drauf, aber das ist hier, das Einzige, was es macht, ist, greift auf meine Kalenderdaten zu und ändert mich an Termine und guckt dann vielleicht nochmal nach irgendwie.
Ja, so unfassbar viel mehr macht das jetzt unter Android auch nicht, oder?
Doch, also, weil unter Android ist halt noch deine E-Mails mit auswertet, ne?
Und das kannst du auf dem iPhone genauso machen, wenn es will.
Echt?
Also bei mir es könnte ja die Google, also ich weiß nicht, ob die Google Now App das kann, aber wenn Google es wollte, dann könnte die App ja auf meine E-Mails zugreifen.
Also auf deinen Gmail auf jeden
Fall. Sie könnten auch auf jeden anderen IMAP-Account, den ich konfiguriere, zugreifen, ja. Aber auf meinen Gmail auf jeden, ich glaube, mehr machen es unter Android auch nicht, als auf den Gmail-Account zuzugreifen. Und wenn sie wollten, dann könnten sie das. Also ich sehe im Augenblick, ist es, und Tante ist ja so ein großer, zum Beispiel so ein Verfechter von Google Now und so, ja, ich finde das ja, also so richtig, das überzeugt hat es mich bisher noch nicht, was da von ihm kam. Und ich habe ja hier immer noch dieses Nexus 7, dieses furchtbare Tablet rumliegen. Mhm. Ich hasse es. Ich habe im Augenblick kein iPad.
Mhm. Okay.
Und ich nutze trotzdem nicht das Nexus 7, obwohl ich gerne auf einem 7-Zoll-Gerät lesen würde, aber dieses Nexus 7 ist so unfassbar langsam, dass es selbst zum Textlesen zu langsam ist. Das ist, mhm. ist so ein furchtbares Gerät. Und damals haben alle gesagt, alle Android-Jünger haben, oh, das Nexus 7, das ist so billig und das ist so ein geiles Tablet, das müsste...
Es war ja aber auch einfach nur billig, das war doch das einzige Feature.
Nein, das ist aber auch ein geiles Tablet und dann, okay, ein geiles, billiges Tablet hole ich mir und dann, nee, das 2013er Nexus 7, das muss man haben. Das Alter, das war scheiße. Na toll, jetzt sage ich das Alter jetzt. Jetzt werde ich nicht nochmal ein neues kaufen. Ich mag es, also es ist zu langsam. Es ist zu langsam für alles. Und da habe ich halt auch Google Now drauf, aber also es hat dann hin und wieder mal so, Ah, es zeigt mir an, also wenn ich zum Beispiel von Amazon eine Mail bekomme, dass ich, hey, die Bestellung ist unterwegs, dann zeigt mir das so ein Produktbildchen an und dann sehe ich, ja, die Bestellung ist und hier ist die Bestellnummer. Guck doch, hier hast du einen Link zur Webseite, wo du nachgucken kannst, wann es geliefert wird. Aber das sind so 4,5 Aha-Dinger, die aber zumindest für mich nicht so richtig weit tragen. Die sind ganz nett, aber toll. Nee.
Ja, also ich glaube halt einfach, ich glaube, dass das ist vielleicht auch eher so eine Bezugsprognose als irgendwie tatsächlich eine Zustandsbeschreibung. Ich glaube, dass erstens Google hat halt entsprechend viele Daten, um die sinnvoll zu nutzen und sie haben zweitens auch das Engineering, solche Sachen herzustellen und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da mal was Geiles draus wird.
Ich habe ja bei dieser ganzen...
Und zumindest traue ich ihnen das mehr zu als Apple.
Also bei dieser ganzen Datenwelt, bei diesen ganzen...
Also ich glaube, alles geht hin zum Assistenten. Und ich meine, Apple hat das auch gesehen mit Siri und pusht das ja auch nach vorne. Aber und ich glaube, aber dieses Rennen werden sie verlieren einfach. Also um das mal sozusagen...
Das kann, also ich glaube, also... Wenn ich das irgendjemandem zutraue, dann ist es auch tendenziell eher Google als Apple. Ich habe aber das Gefühl, dass wir bei diesem Punkt, das ist so, wie man in den 20er Jahren dachte, ach, das selbstlenkende Auto ist doch nur noch 10 Jahre entfernt. Und dann waren es unfassbar viele Probleme. Es ist doch so, die Daten haben wir doch alle. Eigentlich brauchen wir doch nur noch die Software schreiben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es jetzt noch 100 Jahre dauert, bis die Software geschrieben ist.
100 Jahre.
Also wirklich ein Zeitraum, der wesentlich länger ist, als wir uns das alle vorstellen. Weil, und vielleicht irre ich mich auch total und es geht, und es kommt die Software, um das schneller zu machen. Aber bisher ist so mein Eindruck, dass da so ist so ein bisschen Intelligenz, ja, haben wir. Wir haben irgendwie eine ganz gute Google-Suche und so und hin und wieder überraschen uns auch mal Systeme. Mailbox bin ich ein großer Freund von, hier dieser Dropbox.
Habe ich wieder rausgeschmissen.
Ich nutze es jetzt auf dem Mac und auf dem iPhone und bin ziemlich begeistert davon. Insbesondere, weil er eben dann auch immer mal ankam mit dem, oh, wir haben festgestellt, dass du diese Mail von dem und dem Empfänger mit dem und dem Subject immer sofort löscht. Sollen wir das in Zukunft automatisch für dich machen? Oh ja, bitte, immer.
Oh cool. Aber sag mal, ist das schneller als Mail? Weil das nervt mich immer so, dass Mail...
Ja, es ist viel, viel schneller. Es ist echt, also Mailbox, ich nutze es auf dem Desktop, da ist es, also es ist sowohl auf dem Desktop als auch auf dem iPhone viel, viel schneller, es ist viel, viel einfacher, es ist noch lange nicht perfekt, also es ist, viele Features fehlen einfach auch noch, gerade Adressbuchzugriff ist noch ziemlich subpar.
Und Mailbox wird ja weiterentwickelt von Condoleezza Rice, ne, habe ich gehört.
Genau, das ist auch gut, weil dann wird für jede Mail, die du mit Mailbox kriegst, wird ein Iraki erschossen. Nee, also ja, das ist, genau, da sitzt dann die Investmentfirma von Condoleezza Rice bei Dropbox mit drin.
Alter, also übrigens, Max, ne, wir müssen ja echt mal sehen, wir haben echt die relevanten Themen nicht mehr drin, ne, also worüber wir eigentlich reden müssten, und zwar seit langem, ne, ist halt immer noch Ukraine, ist halt Nahost, ist halt ISIS, ist halt Syrien, ist halt, was gibt's noch für Konfliktherde?
Bestimmt seit wir senden, also die Sendung ist jetzt schon so lange, da haben wahrscheinlich noch vier Kriege angefangen.
Wahrscheinlich sind schon wieder ein paar Kriege angefangen.
Genau.
Also, aber
irgendwo gab es wahrscheinlich noch mal gescheiterte Friedens.
Nein, das war nicht so, aber ehrlich, die Welt ist total im scheiß Chaos und wir reden hier über iPhone-E-Mail-Clients eigentlich, ne?
Zu Israel.
Aber ehrlich gesagt, das liegt auch, glaube ich, daran, dass ich das Buch geschrieben habe, aber ich habe wirklich keinen Einblick. Ich kriege das alles mit und ich denke, oh, das ist alles ganz schlimm aber irgendwie, ich habe da keinen Zugang zu.
Ich habe, also ich meine, es ist jetzt alles so auf Idiotenebene. Also ich finde beim Israel-Konflikt und also Israel-Gaza, da habe ich mich so ein bisschen reingelesen und je mehr ich gelesen habe, desto weniger hatte ich das Gefühl, es verstanden zu haben.
Ja.
Also ich finde...
Und vor allem eine Meinung dazu zu haben, so, ne?
Also ich finde, so dieses weit verbreitete eine Seite hat Recht. Also was ja hier doch zum einen sehr beliebt ist, so, ja, Israel soll doch einfach mal sich zurückziehen, ist die sind schuld, ist, ich glaube, das ist Bullshit. Genauso Bullshit ist, dass Gaza, also dass die Palästinenser schuld sind.
Es gab einen ziemlich geilen Kommentar zum Nahostkonflikt, den ich mal zitieren möchte. Der war auf Englisch, ich versuche ihn mal auf Deutsch zu zitieren. Der ging ungefähr so. Die Hamas versucht, so viele Zivilisten, israelische Zivilisten wie möglich zu töten. Die Israelis versuchen, so wenig palästinensische Zivilisten wie möglich zu töten. Beide failen sehr hart.
Das glaube ich nicht, dass die Israelis versuchen, so wenig wie möglich. Ich glaube, die Israelis, die wollen schon, also ich glaube, dass die Israelis schon eine sehr konservative Regierung haben in einem System. Also das ist eine Kollegin von mir ist Israelin, eine noch Kollegin von mir, und die wohnt in Tel Aviv. Und wenn ich, also wir hatten Situationen, in denen sie plötzlich nicht mehr, also wir kommunizieren die ganze Zeit in Skype, und sie war teilweise mal so für mehrere Stunden nicht mehr erreichbar, weil, sorry guys, I was in a bomb shelter. Also da war mal wieder irgendwo ein Raketenalarm. Die haben iPhone-Apps, die sie über Raketeneinschläge warnen. Red Alert heißt die App. Und was ich an der Situation, die war zwischendurch auch ein paar Mal hier in Berlin dann immer für eine Woche und sitzt dann immer da. Und wenn man mal so rüber guckt, habe ich in der Zeit wahrscheinlich mehr Zeit auf irgendwelchen Webseiten verbracht, die gerade so, oh, da ist gerade wieder da eskaliert, da ist wieder eine Bombe eingeschlagen als sie. Ich hatte das Gefühl, für sie war das, dieser ganze Konflikt, überhaupt kein Thema. Sie lebt zwar mittendrin in diesem Konflikt, aber es berührt sie nicht die Bohne. Also für mich war das ja auch immer, wir kriegen uns relativ, haben uns relativ gerne mal in die Haare gekriegt, weil ich halt bei der App immer irgendwie was anders haben wollte als sie. Und
weil du immer in der App das Existenzrecht Israels in Frage gestellt hast.
Genau. Aber muss das denn hier drin? Genau. Nee, also keine Ahnung. Und sie halt, und ich habe dann schon mal so ein paar Mal gedacht, wie kann sie sich jetzt eigentlich auf so eine Scheiße konzentrieren, wie wo welche Fehlermeldung hinkommt, wenn draußen Bomben einschlagen? Aber offensichtlich, und das ist so das habe ich auch in der Süddeutschen war, glaube ich, war das ein ganz spannender Artikel von einer, die in Israel ist, eine Deutsche, die da ist, die dann so den Alltag beschreibt, wo es halt, wie auch keiner damit rechnet, auch unter den jüngeren Leuten, dass dieser Konflikt jemals vorbei sein wird. Also das ist für sie halt einfach eins, das ist nicht so wie wir uns, oh ja, die sollten doch einfach nur mal, das ist für die gar keine Option. Das ist halt so, als ob man hier sagen würde, ja, wir hoffen drauf, dass irgendwann mal kein Winter mehr gibt oder sowas. Das ist halt, das ist eine Lebensrealität, auf die hat man sich gefälligst einzustellen und damit muss man halt klarkommen.
Und im Winter wird gestreut, aber das heißt ja nicht, dass man zu spät zur Arbeit kommt. Ne? Also ja, da muss man sich halt drauf einstellen. Ja.
Ne? Und das ist halt für diese Menschen, die da in Israel leben, und das muss man sich auch, also ich meine, wir stecken alle nicht in der Situation. Ich wüsste nicht, wie ich mich da verhalten würde, aber solange wie dieser Staat besteht, sind drumherum Staaten, die sich fest vorgenommen haben, und wenn sie es militärisch könnten, würden sie es sofort tun, dieses Land sofort auszulöschen. Einfach nur, weil es existiert. Also du bist in einem Land geboren, was sofort ausgelöscht werden würde, wenn es nicht die totale militärische Überlegenheit hätte. Und ich kann aus der Perspektive kann ich irgendwie ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, Militär, geil. Das heißt, so auf der anderen Seite verstehe ich auch die Palästinenser, die ihren Staat wollen, die da leben wie im Dreck, die wann immer sie mal kurz was irgendwie halbwegs auf die Beine kommen, wieder ins Mittelalter zurückgebombt werden. Aber es ist, beide Seiten sind scheiße. Und es ist halt, aber es wird trotzdem jedes Jahr wieder Winter. Obwohl niemand es will. Und das ist irgendwie,
ist sehr unbefriedigend. Das geht mir halt mit allen ganzen Konflikten so. Also ich meine, ein Beispiel ist halt ISIS, ne? Das ist halt so ein Beispiel, wo man sagen könnte, okay, das sind halt wirklich echt schlimme Typen, die da rumlaufen und wirklich echt Scheiße machen. So, ja, irgendwie. Ja. Und ich glaube, da kann man auch, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, ob die scheiße sind. Aber jetzt kommen aber schon wieder ganz viele Leute und sagen so, wir müssen da was tun, wir müssen da einmarschieren. Und ich sage so, in Irak einmarschieren, what could possibly go wrong?
Das ist
so, ja, also das ist ja nicht so, als ob das nicht schon mal jemand probiert hätte. Und
also ich meine, bei der ISIS ist es ja nun wirklich so, dass da vor einem halben Jahr, oh, hier Assad mit seinen syrischen Truppen, der hier diese armen Rebellen platt machen wollen, denen müssen wir Waffen liefern. Wisst ihr, wie diese armen Rebellen jetzt heißen? ISIS. Es ist ein halbes Jahr her, da waren das die guten Rebellen, die wir ganz dringend unterstützen müssen. Oh! Das sind Islamisten. Ja, wer hätte damit gerechnet in der Region?
Es gibt keine guten Leute.
Hast du diesen Weißbericht gesehen? Die von Weiß News, die da drin waren?
Wo drin waren?
Da die haben sich mit der ISIS so ein bisschen durch irgendwie so von der ISIS besetzten Städte fahren lassen, sind dann auch in kurdischen Gebieten drin gewesen und so. Die haben halt einen Reporter direkt vor Ort gehabt. Fand ich extrem sehenswert. Mhm. Und da war halt, ist jetzt mittlerweile auch so als komplette, hatten sie so erst so in YouTube 10-Minuten Schnipseln rausgebracht und jetzt kann man da sich auch die ganze Dreiviertelstunden Dokumentation angucken in einem Stück, wenn man will. Und da waren dann eben auch so, waren sie eben auch auf kurdischer Seite und dann waren da die Kurden in einem Ort und dann hat er die so interviewt und dann so, ja, diesen Ort, den werden wir mit unserem Blut verteidigen, weil das ist ein für die Kurden sehr, sehr wichtiger Ort hier, das geht uns nicht ums Öl, das geht uns nicht, sondern das ist hier kurdische Tradition und wir wollen hier alle friedlich leben, aber wir müssen hier auch leben gelassen werden, darum müssen wir die ISIS hier vertreiben. Und dann denkt man, okay, wenn das dieser Ort ist, das macht ja irgendwie Sinn. Dann siehst du den nächsten Ort und dann sieht ein anderer kurdischer, ja, das ist für uns Kurden ein extrem wichtiger Ort und dann hat man irgendwie das Gefühl, okay, offensichtlich sind da in dieser Region für die Kurden doch einige Orte sehr, sehr wichtig. Und bloß weil die ISIS jetzt ein paar Leute geköpft hat also bloß weil die ISIS unfassbar brutal gegenüber einem Großteil der Bevölkerung ist und die Kurden jetzt gegen sie kämpfen, heißt das nicht, dass die Kurden sich im Zweifelsfall, wenn wir erstmal Waffen runtergeschickt haben, sich diesen Menschen extrem nett gegenüber verhalten würden oder sowas. Das heißt, ich glaube, das ist so dieses.
Es gibt in diesen Konflikten keine gute Seite.
Es gibt keine gute Seite.
Das ist genauso wie bei der Ukraine auch. Also ich meine, das ist halt so, Russland, Ukraine, die sind beide, ich traue den beiden nicht über den Weg.
Aber jetzt nochmal beim Irak, also was ich glaube, was für uns die Lehren draus sein könnten, ist, wenn man Hussein war halt da und der mag ein Arschloch gewesen sein und ist ja garantiert, ohne Frage, aber er hat diese ganze Region stabilisiert und in dem Moment, in dem man den stabilisierenden Faktor rausnimmt und ihn einfach erschlägt und dann darauf hofft, dass auf magische Art und Weise von alleine Demokratie entsteht, dann kann es auch halt passieren, dass ein Haufen Lokalfürsten entstehen, die sich alle gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und
interessanterweise ist genau das die zynische Argumentation der amerikanischen Außenpolitik vieler Jahre gewesen, ne, zu sagen so, he might be a bastard, but he's our bastard. Und zu sagen, mag sein, dass er ein Diktator ist, aber immerhin sorgt er für Stabilität. Ne? Der Witz ist halt, dass ich glaube, mittlerweile kommen wir langsam an den Punkt, wo wir merken, das ist vielleicht gar nicht so falsch gewesen, diese Strategie.
Ja, vielleicht. Ich hab keine Ahnung. Also es ist irgendwie nicht. Also ich meine, er hat die Kurden da auch vergast und sowas. Also das war, er ist wirklich weit davon entfernt, ein Heiliger zu sein. Aber ich habe das Gefühl, also ich weiß es nicht, man müsste viele, viele Iraker befragen und hätte dann immer noch kein vernünftiges Bild. Aber so mein Eindruck ist, dass das eher schlechter geworden ist für den Großteil der Bevölkerung als besser. Und
ja, vor allem wussten sie halt einfach, es gab halt einfach, ich meine, selbst eine Diktatur hat Regeln. Und wenn du diese Regeln befolgst, dann weißt du, dass du irgendwie einigermaßen auf der richtigen Seite bist oder auf der sicheren Seite bist. Aber das, was halt momentan passiert im Irak, ist halt einfach, du weißt einfach nicht, was morgen
ist. Du weißt nicht, was morgen ist, ja.
Und das
du kannst,
ist halt,
du bist, kannst jederzeit in einem Kriegsgebiet plötzlich sein und dann bist du halt tot, weil du über die falsche Straße läufst.
Ja. Und das ist halt, also am Ende ist es dann doch das, was die Leute wollen, ist Ordnung, ne? Freiheit ist dann in so Gesellschaften ist halt ein nice to have, aber so das must have ist immer Ordnung.
Und ich glaube für Russen zum Beispiel ist Freiheit nicht mal zwangsläufig ein nice to have. Also ich kann mir, also das ist, und was ist Freiheit? Also ich meine. Ja,
das ist sowieso ein ziemlich schwammiger Begriff,
also, klar. Ne, vielleicht. Können wir wieder zu Ferguson zurückgehen. Ja. Freiheit ist, wer in erster Linie über die Straße gehen dürfen, ohne erschossen zu werden.
Aber ganz ehrlich, ich hätte halt meine dahingehend so mein wichtigstes Erlebnis war halt, als ich in Kairo war, direkt nach der Revolution, und dort mit syrischen Separatisten, also beziehungsweise syrischen Oppositionellen in Kontakt kam, das war lange bevor Syrien in den Bürgerkrieg ging, also nicht lange, aber das war schon irgendwie ein paar Monate bevor Syrien das richtig losging, waren wir mit denen, das waren so Blogger, ne? Und war ich mit denen in Kairo unterwegs und wir haben uns dort vor Ort mit Leuten unterhalten. Unter anderem haben wir dort auch Kopten getroffen, also so christliche Ägypter. Und wir haben dort auch halt einheimische Iraker, Ägypter getroffen. Und wir haben uns mit denen unterhalten. Und die Unterhaltung haben dann meistens die Syrer gemacht, weil wir waren Deutsche, wir konnten kein richtig Arabisches und so. Und die haben das dann für uns übersetzt. Die konnten halt auch gut Englisch. Mhm. Und das war ganz interessant, weil wir hatten das Gefühl, dass die Leute nicht froh waren über die Revolution oder über den Zustand der Postrevolution. Das war relativ kurz nachdem Mubarak gefallen war, ja. Und die Angst, die sie hatten, war halt immer gegenüber der anderen jeweiligen Bevölkerungsgruppe. Mhm. Also die Araber, also oder sagen wir mal, die muslimischen Araber hatten Angst vor den Kopten und die Kopten hatten Angst vor den Arabern. Und es gab Verschwörungstheorien auf beiden Seiten. Die würden die Frauen entführen, die würden irgendwie Familien auseinanderbringen, die würden Leute ermorden und so weiter und so fort. Und das ist ganz unsicher jetzt geworden, ne? Und sie haben sich halt alle nicht wohl gefühlt. Und es gab halt diese Verschwörungstheorien. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, also was Verschwörungstheorien, es gab diese Theorien darüber, dass die jeweils andere Seite halt ganz böse ist mit dem jeweiligen anderen eigenen Volk sozusagen. Und ich kann das nicht nachvollziehen, was da jetzt wahr ist und was nicht. Ne?
Klar.
Waren aber einfach nur diese Dinge, die halt herumlaufen und das Gefühl der Unsicherheit. Und das ist halt der Punkt, das habe ich erstmal so hingenommen, aber dann haben halt die Syrer, mit denen wir unterwegs waren, haben sich dann plötzlich angefangen zu unterhalten, weil sie ins Grübeln kamen, weil Syrien im Gegensatz zu Ägypten halt nochmal ein viel krasserer Vielvölkerstaat ist. Ne? Also in Ägypten hast du halt so eine kleine koptische Minderheit, also eine kleine christliche Minderheit. Es gibt praktisch keine Juden, die sind schon alle irgendwie mehr oder weniger dort vertrieben worden und so. Und es gibt hauptsächlich fast dann nur noch sozusagen die arabische und also die muslimische Mehrheit.
Mhm. Wobei die Muslimen, also das sind ja auch immer unterschiedlichste Gruppen, wie wir jetzt im Irak sehen. Also
das ist ja, wobei ich glaube, das ist in Ägypten relativ homogen. Ich glaube, okay. Da gibt's, ich weiß nicht genau, ob das alles Schiiten oder Sunniten sind. Kann ich es gar nicht so genau. Egal. Auf jeden Fall, also diese Spannung gibt es, glaube ich, jedenfalls nicht. Diese zwischen Sunniten und Schiiten gibt es innerhalb von Ägypten, glaube ich, nicht. Ist mir jedenfalls nicht bewusst. Aber auf jeden Fall, egal. Auf jeden Fall, der Punkt ist halt der, in Syrien hast du halt noch viel, viel mehr Parteien. Du hast halt die Christen, du hast die Juden, du hast die Sunniten, die Schiiten, du hast ich glaube, du hast auch ganz viele Perser, du hast unterschiedlichste Ethnien und Stämme und so weiter und so fort. Und die sind alle sozusagen unter diesem Assad-Regime mehr oder weniger kaltgestellt, ne? Oder sag ich mal so, haben ihren Platz dort gefunden. Und die Befürchtung ist natürlich, egal wie, was für ein Arschloch und was für ein widerlicher Wichser Assad auch sein mag, ne? Wenn er halt weg ist, dann destabilisiert sich diese Lage und diese ganzen ethnischen Minderheiten oder Mehrheiten oder wie auch immer, gehen dann plötzlich aufeinander los. Und im Endeffekt sieht man das, glaube ich, auch ein bisschen schon. Ne? Also das passiert schon innerhalb des Bürgerkrieges. Und dass man dann sagt, okay, so ein Diktator mag vielleicht irgendwie total scheiße sein, aber er sorgt für Ruhe, finde ich jetzt halt eine, aus dieser Perspektive heraus, ne, nicht total absurde Vorstellung.
Na, es ist, ich meine, wir schwärmen immer so, oder wir haben immer Demokratie als dieses große Leitbild, wobei ich finde, dass die Demokratie, also dass die durchaus mal ein Nachfolgemodell gebrauchen könnte. Also nicht, dass es das gibt, aber ich finde die Demokratie jetzt weit alles andere als perfekt. Aber ich stimme überein, das ist vermutlich das beste System, was wir haben. Aber was ist erst... Das am wenigsten schlechteste, genau. Aber was es vielleicht erstmal an Basis voraussetzt, damit überhaupt so eine Demokratie existieren kann, die halbwegs stabil ist. Vielleicht verkennen wir das einfach enorm. Also ich meine, wie lange, nicht umsonst, ist Demokratie, eine stabile, funktionierende Demokratie im großen Stil, im Wesentlichen was in den letzten 100 Jahren oder vielleicht 150 Jahren entstanden ist. Und weil eben die Bevölkerungsgruppen bereit sein müssen, sich nicht gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, weil ein gewisses Mindestmaß an Einkommen da sein muss, etc. pp. Also es sind schon viele Dinge, die einfach notwendig sind.
Es muss ein gewisser sozialer und ethnischer Frieden da sein. Ne? Also das ist schon mal eine Voraussetzung, definitiv.
Und vielleicht
die Leute müssen sich erst sicher fühlen, ne? Und dann können sie eine Demokratie haben.
Und genau, wie sollen sie ihren Nachbar wählen lassen wollen, wenn sie davon ausgehen, dass ihr Nachbar im Zweifelsfall bereit ist, sie umzubringen? Mhm. Also das ist, finde ich, ja.
Das ist echt krass auf jeden Fall. Also Menschen sind echt krass eigentlich.
Das, ja, das
hat auch keine Zukunft mit diesen Menschen.
Das ist, aber man muss sagen, bisher ist es doch ziemlich das Erfolgsmodell dieses Planeten, wir Menschen. Also zumindest von der Masse, die wir uns verbreiten.
Ja, wir sind wie die Karnickel auf Australien.
Genau. Aber wir sind Karnickel, die nebenbei noch den Boden unter uns direkt verbrennen und alle anderen Karnickel auch. Und also es ist, also jetzt Kaninchen sind wirklich nichts im Vergleich zu uns.
Ja. Ach ja, Menschen, ey.
Aber es ist mit den Menschen, ich habe so das Gefühl, sobald sich mal mehr als drei Treffen, ist es, also
wird schwierig, ja.
Wird schwierig.
Also ich glaube, wir brauchen wirklich diese Herrschaft der Maschinen. Das wird jetzt echt mal langsam, das wird echt mal langsam Zeit.
Meinst du, die regeln das dann alles für uns?
Ja, ja, klar, natürlich. Also die werden dann halt einfach sagen, pass mal auf, Leute, wir sorgen jetzt noch ein bisschen für euch und ihr geht jetzt in Rente. Und hier simulieren wir euch eine schöne Welt des Citytainments, ja. Und der Rest lasst mal unsere Sorge sein.
Oder ist es schon lange passiert?
Na, wir sind noch nicht so ganz so weit, leider.
Du weißt es nicht.
Sonst würden wir uns nicht mal die Köpfe einschlagen, sonst wäre Frieden.
Vielleicht brauchen wir das ja. Vielleicht ist das ja alles nur virtuelles Köpfe einschlagen, damit wir uns hier nicht die Köpfe einschlagen.
Okay. Ja, ja.
Ich glaube es auch nicht, aber so richtig ausschließen kann man es nicht.
Ich muss mal aufs Klo.
Gut, wollen wir es an der Stelle hier auch mal, wir sind seit 2 Stunden 50 dabei, ich glaube, okay. Außer Blumenkraft, vielen Dank fürs Durchhalten, sind jetzt nicht mehr allzu viele Leute dabei.
Okay.
Bestimmt, sagt Bescheid, wenn ihr bis zum Ende zugehört habt.
Ich war heute auch ein bisschen müde, ganz ehrlich, muss ich ganz sagen. Aber
ich auch, ich habe trotzdem viel geredet. Ich habe mir Mühe gegeben, im Gegensatz zu, nein, wir haben uns beide sehr viel Mühe gegeben.
Ja.
Wir werden uns auch noch Mühe geben, noch eine weitere Sendung zu machen, bevor es für mich.
Ich muss vielleicht.
Bevor ich den Kontinenten wechsle.
Ich muss auch noch ein paar Sachen loswerden. Und zwar im Oktober werde ich mein Buch rausbringen.
Stimmt. Tada! Du hast ja dein Buch quasi
abgegeben.
Ja. Abgegeben.
Also es muss noch ein bisschen was dran gemacht werden. Ich muss noch dran arbeiten und ich will darüber nicht reden.
Aber erstmal möchte ich dir an dieser Stelle, ich möchte jetzt ganz kurz nochmal darüber reden. Ich finde, ich hätte, als du damit angefangen hast, habe ich keine Sekunde daran geglaubt, dass du diese Deadline, die du dir damals gesetzt hast, auch nur im Ansatz wirst halten können. Ich dachte, dass du jetzt zu diesem Zeitpunkt bestenfalls zur Hälfte mit deinem Buch fertig bist. Mhm. Weil, nicht weil ich dich für einen totalen Versager halte, sondern weil ich so unfassbar viele Leute über Bücher habe reden hören, die einfach sehr viel länger gebraucht haben, als vorher gedacht haben. Mhm. Und also ja, du musst da bestimmt, also ich hab's nicht gelesen, aber du musst da vielleicht noch hier und da, und das wird bestimmt nochmal ein ganz anstrengender Post-Endspurt, aber erstmal schon mal bis hier meine tiefste Ehrerbietung für diese Leistung. Herzlichen Glückwunsch.
Ich habe auch wenig Freizeit gehabt, das muss ich sagen. Es war wirklich ein sehr stressiges
halbes Schmiddy Jahr. Hat auch durchgehalten.
Wer, Schmiddy?
Schmiddy.
Okay.
Schmiddy.
Herzlichen Glückwunsch. Und ja, ich habe auch durchgehalten und ich werde dieses Buch auch rausbringen, keine Sorge. Ich bin noch dabei und ich muss das noch alles managen und so weiter und so fort. Und ich bin ja gerade ein bisschen fertig irgendwie von dieser ganzen Managerei und diesem ganzen Schreiberei und hast du nicht gesehen. Und ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße und dieses ganze Internet kann man auch mal einfach dicht machen. Diese Menschheit ist sowieso für den Arsch.
Und bringt mir Print!
Und jetzt bitte kommt Maschinen. Jetzt nehmt einfach mal diese Kacke. Und lasst jetzt mal diese ganzen Leute alle mal sterben.
Meinst du, dass die Maschinen besser werden?
Ja, natürlich. Also sie werden zumindest nicht mehr so bescheuerte, irrationale Aktionen bringen, wie Religion deswegen Kriege führen.
Hast du neulich diesen Artikel gelesen, dass Religion, also das war ein Religionswissenschaftler, der das auch geschrieben hatte, aber es klang, als ob er sich echt Mühe gegeben hätte mit der Recherche und mit der Forschung, dass er festgestellt hat, dass atheistische Gesellschaften einfach evolutionstechnisch immer wieder aussterben, weil sie nicht genügend Nachkommen produzieren?
Ja, deswegen Maschinen.
Die haben dann wieder Götter, und zwar genau. Uns.
Nee, im Endeffekt sind die Maschinen unser atheistischer Nachwuchs. Die sind unser atheistischer Nachwuchs,
okay. Ja,
weil als Atheist macht es eigentlich keinen Sinn. Also ich finde dann ja auch Ploms Position sehr, sehr nachvollziehbar. Er ist ja Antinatalist, ja. Also er sagt halt irgendwie, Leute, die Kinder in die Welt setzen, sind eigentlich, tun etwas moralisch Schlechtes, ja. Also
wobei ich auch immer wieder sagen muss, Plom ist ein sehr, sehr intelligenter Idiot.
Ja, das kannst du gerne so sehen. Aber auf jeden Fall, er ist doch so Antinatalist, und im Endeffekt, wenn wir Nachwuchs in die Welt setzen sollen, einen hyperrationalistischen, so einen Maschinen wären halt zum Beispiel ziemlich gut.
Gut, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Sendung, falls die Maschinen nicht übernommen haben bis dahin. Hoffen wir, dass wir vor dem Flug nach Amerika, je nachdem was zuerst kommt, noch eine Sendung hinkriegen. Tschüss, und Michi muss jetzt pinkeln. Ciao.